Trump, halt, Trump, 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 Trump.
Max, wir müssen trumpen. Warte mal, ich bin mal wieder nicht so richtig bereit jetzt.
Oh. Das
Bier am Start.
So. Die 111. Sendung heute.
Genau. Prost, Schnaps. Ich habe keinen Schnaps gekauft jetzt leider.
Ja, du hast. Guter Sack. Nimmt er auf? Er nimmt auf.
Wieder nur Bier.
So, das bin ich, das bist du. Ich ziehe mal ein bisschen den Ton höher. Wie war das so?
Max und ich haben gerade in der Vorbesprechung, haben wir uns gerade darauf geeinigt, dass wir der Trump-Cast werden. Wenn jetzt die ganzen.
Ich habe ja eine stille Hoffnung.
Was denn?
Jetzt wenn ich es ausspreche, passiert es natürlich nicht. Aber in dem Moment, in dem wir uns zum Trump-Podcast definieren, ist Trump natürlich fällig.
Ah, okay. So meinst du das?
Ja.
Das ist heute ein Artikel vertwittert, der sehr, sehr zuversichtlich die Gründe aufzählt, warum Trump im Endeffekt jetzt auch positive Effekte hervorgerufen hat gegen den Rechtsruck, zum Beispiel in Europa. Also zum Beispiel, dass Wilders nicht gewonnen hat, ist ein Teil davon, liegt an Trump und dass die Linke sich jetzt konsolidiert und dass ein Ende der neoliberalen Politik in Aussicht ist und so weiter und so fort. Ganz viele Hoffnungen jetzt irgendwie losgeschickt, irgendwie von wegen, ja, Trump
danke,
schafft
Trump
den Backlash von dem Backlash sozusagen jetzt, ne? Irgendwie.
Naja, hoffen wir's.
In gewisser Hinsicht, so ein paar Sachen kann man, da finde ich, hatte der ein paar Punkte, der Artikel. Also unter anderem zum Beispiel, dass halt tatsächlich, glaube ich, die europäische Rechte gerade unter Trump leidet. Ne?
Mhm.
Es gab halt diese Hoffnung in der Rechten, dass halt Trump den erst so richtig einen Boost gibt, ja. Und das war ja auch die Befürchtung, die wir auch hatten.
Und das sah ja auch lange Zeit so aus. Ehrlich gesagt, ein bisschen, also so ganz glaube ich da noch nicht dran, dass das nicht der Fall ist. Aber ja.
Mhm.
Also ich finde, mit Wilders auch, dass, nochmal Glück gehabt. Also ich meine, er hat ja, es sind immer noch zweitstärkste Partei, wobei das ja in erster Linie daran liegt, dass die anderen so zusammengebrochen sind und nicht, dass sie so stark geworden sind. Also irgendwie ist da doch noch, glaube ich, eine Krise der Demokratie durchaus zu sehen. Aber ja, das ist ja so ein kleines Aufatmen gewesen. Und 15% ist viel, aber es ist halt ganz klar weit weg von der Mehrheit.
Ja, und für Le Pen sieht's auch gerade echt übel aus, muss man sagen. Also ja, klar. Also in den Umfragen sehen die Chancen, sind nicht besonders hoch, dass sie das gewinnt. Momentan. Ne? Also
okay.
Das kann natürlich, ich wie gesagt, also man muss ja, glaube ich, echt viel auf Holz klopfen, damit man da nicht irgendwie das Gegenteil erzielt, aber Und ich würde auch nicht sagen, dass die Gefahr gebannt ist, weil ich glaube, es gibt immer noch eine ziemliche Konzeptlosigkeit und dieser ganze Hype um den Schulz-Zug, der lenkt mich jedenfalls nicht davon ab, dass die SPD keine Konzepte hat und keine neuen Ideen und keine progressive Politik in der Hinterhand, mit der sie jetzt irgendwie Leute begeistert, sondern dass es im Endeffekt, keine Ahnung, die Leute so, Die Krise ist nicht ausgestanden, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben eine Atempause.
Ja, das ist ein bisschen auch, was ich sehe. Also ich glaube, so diese Verzweiflung ein Stück weit, die dazu geführt hat, dass Trump gewählt worden ist, hier gerade in den USA, nämlich, dass es zwei Parteien gibt, die im Wesentlichen festgefahren sind und relativ bis auf wichtige Unterschiede, aber im Großen und Ganzen doch sehr industriefreundliche Politik fahren, sehr relativ wenig auf die Bevölkerung ausgerichtet und sowas. Das ist glaube ich, nach wie vor ein Problem. Und ich glaube, das ist ein Problem, was Trump offenbart hat, was aber, er wird es nicht lösen, aber andere werden es auch nicht lösen. Das ist ein bisschen meine große Befürchtung hier, dass wenn Trump weg ist und das große Feindbild weg sein sollte, hoffentlich irgendwann mal, dass dann sozusagen klar wird, naja, jetzt aber so eine richtig geile Idee, wie es jetzt weitergehen soll, haben wir eigentlich auch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, die eigentliche Krise ist tatsächlich diese Konzeptlosigkeit, glaube ich, der etablierten Parteien. Und insofern, das haben ja auch viele gesagt, irgendwie, dass so dieses Trump-Ding halt vielleicht auch so ein Aufrütteln sein kann. Ne? Und vielleicht ist das ja der Fall. Also vielleicht findet sich ja jetzt was. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich bin nicht dort, wo ich sagen würde, ich habe jetzt die Lösung, wo es hingeht soll. Oder, aber ich kenne halt auch niemand anders. Ich
hatte alle Hoffnung
auf dich gesetzt. Ich meine, das hat man ja manchmal so, ne, yeah. Dass man irgendwie, oh, die haben alle keine Ahnung, ich weiß, wo es lang geht. Also beziehungsweise es gibt viele Leute, die so denken.
Ja.
Ich persönlich gehöre nicht dazu.
Ja.
Aber ich sehe halt auch niemanden sonst, der irgendwie... Was?
Trump gehört dazu.
Stimmt, ja, genau. Trump, der guckt immer Fox News und weiß immer alles besser. Dieser scheiß Präsident, da müsste man doch mal...
Ja, denkt, wenn der nicht die immer, ganze Zeit nur golfen würde.
Genau.
Sondern mal was Vernünftiges machen würde.
Ja. Ja, also genau, das ist so der Punkt. Also ich warte noch irgendwie... auf den Moment, wo jemand kommt und sagt, ich habe jetzt die neue Ideologie, die neue Theorie, die neue Hoffnung, was weiß ich, ja, irgendwie, also da warte ich echt noch drauf und ich sehe das bisher nicht.
Naja, ich glaube, dass wir erstmal, was wir erstmal bräuchten, ist eine Vision, wo es hingehen soll.
Ja.
Also wie man dann da hinkommt, ist dann das nächste Problem. Aber das ist, was ich im Augenblick gerade, was für mich so diese ganze, also nicht nur Trump, sondern auch diese ganze rechte neue Strömung offenbart hat, ist halt, dass ich immer dachte, so, naja, Rassismus und sowas, das ist was alle ablehnen. Und jetzt stellt man immer, zuerst stellt man fest, dass es Leute gibt, die sagen, was ich mache, ist ja kein Rassismus, wenn ich über die Ausländer schimpfe oder sowas, sondern es ist ja nur wahr. Und so dann hast du halt Leute, die ganz offen White Supremacist sind oder eben Rassisten sind. Und ich meine, Steve Bannon gehört ja durchaus dazu, dass er da diesen Krieg zwischen dem Westen und dem und der Welt sieht und sowas. Und das ist sowas, was mich erschreckt, dass ich so dachte, naja, im Grundkonzept sind doch die Leute wenigstens nach außen raus sich einig, dass es in die und die Richtung gehen. Und
dann dieser Grundkonsens, den
ja, dass dieser Grundkonsens existiert, dass wir nach vorne sehen müssen und dass wir und wo die Zukunft ist sozusagen. Und ist natürlich ein bisschen naiv vielleicht, wenn man sieht, wie viel Widerstand da kommt gegen solche Sachen und sowas. Aber ja, das ist, tut mir leid, ich bin heute sehr, sehr, sehr müde. Das Kind ist heute Morgen um 5:30 aufgewacht und irgendwann so 6:30 bin ich dann aufgestanden und habe mit ihm angefangen rumzuspielen und jetzt bin ich komplett im Arsch, weil ich gestern auch nicht gut einschlafen konnte und ich bin so ein bisschen neben der Spur. Ja, aber
ich bin auch ein bisschen kaputt. Ich habe heute schon echt ein ganz schön langes Programm zu tun. Ich habe heute gebruncht.
Gebruncht?
Gebruncht.
Oh, Berlin, so weit vorne. Was für fancy Sachen ihr macht.
Mit Windsurf.
Oh.
Ja, mit
wow.
Dem... Ich weiß nicht, was ist der eigentlich? Ist der Chief Evangelist von Google, Internet Evangelist?
Der Erfinder des Internets.
Und einer der beiden Erfinder des Internets neben Robert Kahn, also des TCP/IP-Protokolls. Mhm. Und es war eine Google-Lobby-Veranstaltung. Ich hatte da irgendwie eine E-Mail gekriegt und habe mich da gleich angemeldet. Ah, geil, Windsurf. Ich meine, ich habe jetzt nicht groß mit ihm geredet oder so, aber... allein mit ihm sozusagen in einem Raum gefrühstückt zu haben, ist irgendwie...
Sehr cool. War einfach nur ein Frühstück oder was war denn da?
Ja, also es ist so ein Brunch gewesen. Also es sind irgendwie, keine Ahnung, waren vielleicht 20 Leute oder so und Essen im Soho-Haus und Windsurf und ganz viele Google-Leute dann da und dann hat Windsurf geredet und Fragen beantwortet und gab einen ganz netten Dialog. Also es war jetzt nichts besonders Überraschendes, also inhaltlich fand ich jetzt irgendwie relativ erwartbar alles, aber es war einfach cool, also der Typ ist schon cool, der ist wirklich, der hat was auf dem Kasten, der ist sehr zugänglich, der ist sehr, sehr reflektiert, der kann das.
Ich war ja auch hier in San Francisco mit Jana mal bei ihm, bei so einem Gespräch, also quasi wie eine Radiosendung auf der Bühne, also Gesprächsrunde mit ihm. Und das war auch sehr unterhaltsam.
Ja.
Hat er über seine Weinsammlung erzählt.
Ja. Und ich meine, er hat jetzt konkret sehr zu so Netzmenschen, das waren im Endeffekt war die gesamte netzpolitische Szene da, ich kannte irgendwie mehr als die Hälfte der Leute.
Okay.
Und Und er hat aber trotzdem irgendwie so auf so einem Niveau über die Themen gesprochen, wo man eigentlich sagen würde, das ist irgendwie eher so Einsteigerniveau, aber wahrscheinlich ist er das auch einfach gewohnt, dass er so mit
Ist ein
Leuten redet, die.
Standardvortrag.
Ja, also das war jetzt kein Standardvortrag, das
Okay.
merkte man schon. Also es hat schon irgendwie, er hat relativ wenig sozusagen vorab gesprochen, sondern hat halt dann irgendwie relativ schnell die Runde eröffnet. Das war eher tatsächlich so eine Art Diskussion, eine öffentliche, also nicht eine öffentliche Diskussion, sondern so eine kleine.
Und worum geht's da?
War alles
IPv6?
Mögliche. Es
Nee,
war,
also ja, das
nee,
ist
IPv6, nee, gar nicht. Also solche technischen Themen wenig, also sondern halt tatsächlich irgendwie, also es ging zum Beispiel viel um die Debatte um Fake News und Hate Speech und wie man damit umgehen soll, wie die Plattformen damit umgehen sollen. Und da wurde er natürlich auch in gewisser Hinsicht immer so auch als, sag ich mal, Google Spokesperson so adressiert viel. Also darum ging es viel. Es ging
okay.
aber auch um IT-Sicherheit viel, IoT und so. Aber das hat er auch so von sich an aus angesprochen. Das fand er wichtig und ja, solche Geschichten irgendwie Policy. Also das heißt, wie ist die, wie sollte ja der Staat und die Plattform miteinander zusammenarbeiten in bestimmten Feldern. Eigentlich der übliche Quatsch. Also ich, wie gesagt, ich fand jetzt nicht so besonders viel Neues dabei, aber deswegen war ich jetzt auch nicht da.
Sondern mal
Interessant
mit
war, dass ich,
Vincent Surf Brush zu haben.
interessant war, dass ich von den meisten Leuten, die dann da waren, immer vorhersehen konnte, was sie fragen würden. Ich bin zu lange in dem Scheiß, in der Scheißszene, glaube ich.
Also dieses berühmte, wir tarnen, wir teilen unsere Meinung mit und tarnen es als Frage.
So ungefähr, ja. Also sozusagen, was sind dessen Main Issues und
Klar.
was wird, naja, worauf will er hinaus? Naja, egal. Aber ich fand das cool. Also einfach, weil das ist eine historische Person. Ich meine, das fucking Internet erfunden, ja. Das ist halt irgendwie far out. Das ist so. Ich meine, dass man überhaupt in derselben Zeit lebt, ja, ist schon irgendwie absurd. So.
Das stimmt. Wir nehmen das immer so als gegeben hin, dass die Leute, die das Internet erfunden haben, noch leben. Dass dieses Medium, was uns unser Leben alle so beeinflusst,
Ja.
dass das immer noch, trotzdem noch neu genug ist, dass die Erfinder noch nicht mal knapp leben, sondern dass es denen noch sehr gut geht und dass die noch
Ja.
arbeiten können und so. Das ist schon großartig, ja.
Das ist schon krass, ja. Na gut. Ja, und dann hatte ich heute noch ganz viele andere Termine und jetzt bin ich auch ein bisschen durch und naja, egal.
Wollen wir noch mal kurz über Trump reden? Ich würde ja gerne versuchen,
Ja.
dass wir so Trump wird ja irgendwie langweilig jetzt das ganze Thema, aber was glaubst du, wie es weitergeht mit dem? Also wird das noch lange machen? Wird er impeached? Wird er
Also ich bin da sehr vorsichtig, was solche
Ja.
Prognosen mittlerweile angeht. Also wie gesagt, ich bleibe erstmal dabei, glaube ich, zu sagen, er braucht noch eine Zeit, bis er wirklich effektiv ist. Also bis seine Regierung wirklich effektiv ist. Das ist
Okay.
ja einfach ein riesengroßer Hühnerhaufen,
Ja.
der nichts gebacken kriegt und
Ja.
die und so weiter und so fort. Ich glaube, das werden wir noch länger sehen. Und es wird irgendwann, werden sie zumindest einen Befreiungsschlag versuchen. Sie werden dabei wahrscheinlich irgendwie die halben die Hälfte aller Ministerien leeren, wo sie dann einfach riesige Listen von Leuten, die sie einfach feuern, rausschmeißen und dann irgendwie alles nochmal von neu aufbauen mit irgendwie ihren eigenen Leuten oder sowas. Weil so geht das nicht weiter, ne? Also ich meine, der Punkt ist ja der, momentan ist die Strategie ja zu regieren und so zu tun, als würde man nicht regieren. Ne? Also das heißt, Trump glaubt sich immer noch in der Opposition, ja. Also, und versucht das auch noch so zu verkaufen. Also beispielsweise die Gesundheitsreform, ja, das ist dann halt ich sag mal so, wie das mit der Gesundheitsreform gelaufen ist, kann ich mir folgendermaßen vorstellen. In seinem Wahlkampf, ja, nachdem er dann der Kandidat der GOP wurde, wusste er, dass er irgendwas mit Healthcare machen will, kennt sich aber nicht aus, wollte sich auch nicht damit beschäftigen. Aber Paul Ryan kam zu ihm hin und klopfte ihm auf die Schulter und sagte: Du, lass das Healthcare-Ding mal unser Problem sein, das machen wir, wenn du Präsident wirst, dann kriegen wir das schon hin und ich habe da ganz viele tolle Ideen und sag da einfach, Obamacare wird abgeschafft und ersetzt und dann wird alles cool und das hat Trump dann halt überall rumtrompetet, ja, und ist da nie in die Details gegangen, weil er halt auch nie in die Details gegangen ist, weil er sich halt immer gedacht hat, ja, pff, das machen dann die Republikaner im Kongress und als er dann gewählt wurde, ja, jetzt passiert halt das, ja. Also jetzt kommt dann halt Paul Ryan mit seinen Ideen und es ist alles totale Gurke und niemand ist glücklich und alles ist scheiße. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Trump das jetzt halt auf Paul Ryan schieben wird und dass er da halt so eine Firewall zwischen sich und der Healthcare-Geschichte machen wird.
Bisher macht es aber nicht den Eindruck.
Also Breitbart ist ja momentan massiv dabei, das zu campaignen.
Ja,
das ist Ryan Care. Und du musst ja überlegen, also Breitbart ist immer noch Ben, ne, glaube ich. Yeah. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nichts machen policymäßig, was Ben da nicht approved.
Aber das ist ja gerade das Irre, dass Trump nach wie vor vehement für diese Gesundheitsreform kämpft.
Wahrscheinlich war das auch der Deal, ne? Also das war wahrscheinlich auch der Deal mit den Abgeordneten.
Vielleicht. Also ich das ist was ich nicht so frage. Also ich meine, das ist diese Gesundheitsreform ist er bricht damit so ziemlich jedes Wahlversprechen, was er gehalten hat. Ja. Und das ist schade und ausnahmsweise schadet ihm das auch mal dass es so ist. Und
das richtig schlimm, ja.
Und also seine ist ja nun wirklich mal so, dass seine Popularitätswerte noch weiter zusammenbrechen. Die waren ja schon immer scheiße, sagen wir es so, und jetzt sind sie halt. Und er kämpft trotzdem dafür, er verschwendet unfassbar viel politisches Kapital darauf. Also es ist, also gerade mit den ganzen Leaks und sowas, das ist ja sowas. Klar, dass man da irgendwie, normalerweise hat man da halt jemand im Kongress, der für einen die einpeitscht und auf Linie bringt und der Präsident nur im absoluten Notfall ist. Und wenn ich das richtig mitkriege, dann macht es ja den Eindruck, als ob Trump da durchaus jetzt schon irgendwie die Leute offen, also Kongressabgeordnete, die dagegen stimmen wollen, offen angreift. Oder eben in Meetings, die dann leaken, offen angreift. Und zwar so richtig volles Rohr, also nicht mal subtil oder sowas, sondern so, wir werden dich zerstören, wenn du das machst. Und wo man sich so fragt, warum verbrennt der so viel politisches Kapital für etwas, was eigentlich, also ich verstehe es nicht.
Es ist der Deal, ich bin mir ziemlich sicher, den Deal hat er gemacht, noch in der Kampagne, noch während des Wahlkampfes. Hier, ich überlasse euch die Gesundheitsreform der Republikanischen Partei, dafür unterstützt er mich bei meinen Anti-Immigration-Geschichten und wir machen diese Arbeitsteilung und ich stehe zu eurer Immigration-Reform, ich stehe zu eurer zu einem Obamacare-Repeal und ihr steht zu meiner Immigration-Reform. Das wird ein politischer Deal sein, den er gemacht hat.
Also was mich daran überraschen würde, dass er zu einem politischen Deal in der Lage ist, aber
er ist doch der Dealmaker.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder auf. nee, was, aber es ist irgendwie so.
Ja,
ich frage mich,
wenn er den Deal jetzt kündigt, ja, dann ja. Kündigen ihm die Republikaner im Haushalt für seine anderen Projekte.
Nee, ich glaube dann ziehen sie es wirklich mit dem Impeachment durch. Also das ist die Frage, die ich mir stelle, ob die ihm die Pistole an die Brust, an die Stirn gesetzt haben und gesagt haben, du machst das, was wir wollen. Oder ich meine, Material hätten sie mehr als genug, um ihn aus dem Amt zu treten, wenn sie wollen. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen belesen über diese ganze Definition von diesen Impeachment-Regeln. Da gibt es ein paar relativ klare Regeln und eine total schwammige. Und irgendwann hat mal ein Politiker gesagt, ich weiß leider nicht, wer es war, also Impeachment-Grund ist, was immer der Kongress als Impeachment-Grund ansieht.
Mhm.
Und wenn er Kongress und Senat auf seine Seite kriegt, dann ist er im Zweifelsfall raus. Also eigentlich ist dieser Weg sogar relativ kurz, wenn sie es durchziehen. Es hat bisher noch nie jemand durchgezogen. Also die Chancen sind nicht sonderlich hoch, dass es passiert. Aber im Augenblick, glaube ich, haben die Republikaner im Senat und im Kongress, haben sie schlicht und ergreifend die Macht, dem alles aufzudrücken, was sie wollen.
Ja, aber das sind die institutionellen Machtverhältnisse. Aber du musst sehen, es gibt noch politische Machtverhältnisse darüber hinaus. Und die GOP, ganzen Abgeordneten, sind massivst unter Druck geraten durch ihre Wählerbasis, die Trump total geil finden. Und die teilweise ihn total schlimm fanden, ja, aber ihn gut finden müssen, weil ihre Wählerbasis ihnen sonst Feuer unterm Hintern macht.
Ja.
Und das ist das Krasse. Also im Endeffekt hat Trump diese ganzen Wählerbasis-Leute auf seiner Seite. Und gerade was dieses dieses Healthcare-Thema angeht, ja, bereitet Breitbart das bereits großflächig vor, es so aussehen zu lassen, als wäre das halt einfach ein GOP-Ding von den Elites, ja, von den GOP-Elites, damit eben dieses Narrativ gestrickt wird, dass Trump da irgendwie rauskommt wenn jetzt zum Beispiel die Kongressabgeordneten jetzt irgendwie Trump impeachen wollen würden, dann würden die das folgendes Narrativ einspruchen, ja, also das heißt, die Establishment-Konservativen wollen ihr scheiß Healthcare-Paket durchkriegen gegen Trump und deswegen impeachen sie ihn. Und das ist eigentlich ein Putsch des Establishments gegen den Anti-Establishment-Kandidaten Trump, der eigentlich das Gute wollte, aber halt irgendwie hinterrücks von den Establishment-Konservativen gemeuchelt wird, ja. Und das ist das, was sie machen würden. Und ich glaube, das wird fucking erfolgreich, weil die hören den ganzen, ich habe mich ja gerade ganz viel mit diesem rechten Mediensystem beschäftigt.
Ja.
Das ist mega krass Trump gestreamlined. Und diese Leute, die konservativ sind, ja, die kriegen keine andere Message mehr außer Breitbart, Infowars und diese ganzen anderen rechten Dinger, die alle auf die Trump-Linie gebracht wurden.
Na klar, also die Medien, die auf Trump-Linie sind, die bleiben auf Trump-Linie. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde diese Theorie ja nicht so abwegig. Also dieses dass Breitbart das Ganze gerade, also so, als das kam, als die anfing, Ryan anzugreifen, da kamen ja einige Leute, die haben gesagt, ja, jetzt zeigt Breitbart mal dem Kongress sozusagen, wie weit ihre Macht geht, beziehungsweise das White House zeigt das. Und jetzt wird aus allen Kanonen geschossen gegen dieses Trump-Care oder Ryan-Care oder wie auch immer man das nennen will. Und Ryan-Care wäre wahrscheinlich der fairere Name, weil ich glaube, der steckt da tatsächlich deutlich mehr dahinter. Ich glaube nicht, dass Trump das überhaupt nur gelesen hat.
Das ist viel zu lang.
passt nicht auf eine Seite mit Grafiken.
Er hat wahrscheinlich noch nicht mal die Zusammenfassung gelesen.
Ja, aber er liest doch so gerne, er liest gerne. Er hat da, Buch, hier, ich habe ein Buch.
Ja.
Oh, ich kann es nicht aufblättern, hier ist so eine Folie drumherum, aber ansonsten Buch lese ich gerade.
Genau.
Das klingt ja auch nach einer durchaus gängigen Strategie. Also das könnte man ja durchaus so bringen, dass man sich quasi so, dass man die einmal auflaufen lässt, zeigt, wie was eine Hake ist und dann. Aber so bisher macht das, also Trumps Bild passt da halt überhaupt nicht dazu. Das finde ich halt das Irre, wie er so total, wie er das halt herbeikämpft. Und ich meine, es ist ja, also er könnte sich mit mehr Werf dahinter schmeißen. Werf ist das Wort, ja. Aber es ist ja nicht so, als ob er sich davon distanzieren würde. Also, er sagt ja schon, das ist seine Politik und er will das durchkriegen und das hört man immer wieder. Und das finde ich in dem Zusammenhang doch echt merkwürdig.
Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, man wird schlauer über die Strategie von Trump, wenn man weiß, was Breitbart sagt, als das, was Trump sagt. Also ich glaube, was Trump sagt, ist grundsätzlich nicht so besonders wichtig. Er sagt halt viel Bullshit den ganzen Tag, ja. Aber wichtig ist, welche Narrative im Hintergrund gebastelt werden. Ne? Und wenn du das große Picture nimmst, ne, dann ist halt Trumpcare und diese Debatten darum halt nur ein Puzzleteil von einem insgesamt Narrativ, das gerade gestrickt wird. Also Stichwort Deep State, ja, was halt ja gerade momentan ganz groß gepusht wird. Mhm. Das heißt also, Leute in der Administration, in den mittleren Management-Ebene und in den verschiedenen Bürokratien und so weiter und so fort arbeiten gegen Trump, weil die sind alle halt so Obama-Leute und Obama zieht im Hintergrund auch noch irgendwie die Fäden, ja, und
Obamas
antagonisiert.
Das ist
genau, Obamas Shadow Management, ja, irgendwie, die halt sozusagen, und genau das ist dieses Narrativ, von dem ich rede, also
ja, ja.
Der Präsident in der Opposition, ja.
Ja, ja, das ist.
Und dafür ist dann halt, und dafür ist dieses Ryan Care halt auch nur so ein Beispiel. Also das Establishment versucht einen Putsch, ja, ein Silent Coup, wie das ja auch so heißt, ja, irgendwie durchzuführen gegen die Trump-Regierung, um das Establishment wieder zu seinem Sieg zu helfen. Und da wird tatsächlich das konservative Establishment genauso dämonisiert wie das demokratische. Und ich glaube, dass es halt irgendwann zu diesem Punkt kommen muss, wo Trump sich seine Rechtfertigung irgendwo herauszieht, halt eine riesengroße Säuberungsaktion zu machen. So ein bisschen ähnlich wie Erdogan nach dem Putsch, ja. Dass er halt sowas braucht er eigentlich, sowas will er eigentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt irgendwann darin kulminiert und dann dann erst sozusagen die Trump-Präsidentschaft erst richtig losgeht, ja.
Ja, das ist, also ich meine, diese Theorie, also oder diese Angst, dass es so kommen könnte, die habe ich auch. Ich habe aber im Augenblick auch das Gefühl, muss ich sagen, dass ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, also weil müsst ihr eigentlich auch was in der Richtung dann machen? Also das ist so wie sollte diese, also zum Beispiel, er könnte ja erstmal anfangen, Leute einzustellen. Also im Augenblick scheitert ja diese Regierung oder dieses Weiße Haus scheitert ja schon daran, Leute einzustellen, weil niemand eingestellt werden kann, der jemals irgendwas gegen Trump gesagt hat. Und du findest halt keinen, der schreiben kann, der nie was gegen Trump gesagt hat. Und das ist ja dieses Phänomen, dass hier Tillerson, dass der quasi, dass der schlicht und ergreifend keinen von seinen Posten besetzt kriegt. Und aber auch andere nicht. Also es sind ja wirklich hunderte Posten, die nicht besetzt sind. Es sind ja irgendwie von 40 sind besetzt oder 50 von knapp 1000. Und
aber das sind doch alles, das passt doch alles ins Narrativ. Die wollen noch einen schlanken Staat, ja.
Ja, aber
das sagen sie offiziell so. Sie sagen halt, ja, wieso? Ist doch super, wenn wir da nicht so viele Leute einstellen.
Nee, das soll er ja meinetwegen machen, wenn er sozusagen, wenn das seine Ideologie ist. Aber wenn du halt irgendwann vorhast, den großen Putsch zu machen, dann brauchst du Leute.
Nein. Der Putsch gegen ihn, ne? Das ist ja das, was verkauft werden soll, ist der Putsch gegen ihn.
Aber klar, wenn er diese Säuberungsaktion irgendwann mal durchführen will,
ja.
Dann braucht er ja auch Leute, durch die schon da sind, die dann diese Position übernehmen.
Ja, da braucht er erstmal nur Listen. Da braucht er erstmal nur Listen mit Leuten, die er dann da reinheben kann.
Naja, die müssen dann auch da sein und sowas. Wenn die halt nicht da sind, dann ist der Putsch gescheitert. Also das muss ja dann auch schnell gehen.
Ja, wie gesagt, der Putsch kommt ja nicht von ihm, sondern der kommt ja gegen ihn. Ne? Und das musst du mal sehen. Es geht nicht darum, dass er einen Putsch macht, sondern es geht darum, dass...
Nein, was ich meine, wenn sein eigentlicher Ziel, eine Reinigungs-, also eine Säuberungsaktion ist und dass er Leute rausschmeißen will und quasi das wäre ja sein...
Braucht er erstmal einen Anlass für, er braucht ja erstmal den Anlass für.
Ja, aber ne? Du musst dann auch die Leute, also ich meine, er könnte jetzt die Leute schon an die entsprechenden Positionen bringen, dass die einfach schon da sind. Und dann sozusagen alle, die vorher schon gegen ihn waren, dann rausschmeißen. So.
Weiß ich nicht, ob das strategisch so klug wäre, weil dann könntest du den Putsch nicht so richtig gut verkaufen. Oder beziehungsweise würde er vielleicht verhindern. Ja,
ist das fantastisch gelungen.
Er hat ja nicht vorher die Leute reingezogen. Er hat ja nicht vorher seine Leute reingezogen.
Na doch, die waren ja schon alle da.
Ja. Also ich kann mir gut, also es muss ja auch kein Putsch sein, es kann auch irgendwie ein großes Event sein von irgendeiner Hinsicht, ja, also eine Naturkatastrophe, ein Anschlag, ein islamistischer, ein eine Herausforderung von irgendeinem Gegner, von einem gegnerischen Land oder so etwas. All das kann ihm als Legitimation dienen, jetzt halt einfach mal wirklich alles sauber zu machen.
Also ich,
ja. Oder zum Beispiel tatsächlich, das ist die Linke. Das ist übrigens auch noch so eine große Sorge von mir, ne, dass die Linke in den USA, die sind jetzt gerade ganz groß dabei, halt Antifa-Sachen zu adaptieren aus Europa, ja, irgendwie schwarzer Block, Antifa-Flaggen und so weiter, so sieht man jetzt ja überall dort.
Naja.
Und teilweise halt auch echt gewaltsame Aktionen macht. Und das ist keine gute Idee, wenn dein Gegner einfach mal fucking viel mehr Waffen hat als du.
Naja, also es ist, also gab's jetzt noch in letzter Zeit noch irgendwas?
In letzter Zeit nicht, aber das ist, aber das kann ja passieren.
Also das letzte Mal, dass ich von solchen Ausschreitungen gehört habe, war hier mit dieser ganzen Milo-Nummer hier in Berkeley. In
Berkeley. Hm.
Aber das ist ja nun auch schon, ist ja auch schon eine ganze Weile her und seitdem habe ich da ehrlich gesagt auch nichts mehr in der Richtung gehört. Und diese, nach allem, was ich gehört habe, waren diese Berichte über die Ausschreitung auch dramatisch übertrieben. Also es ist, ja, es gab jemand, der eine blutige Nase bekommen hatte, aber er musste auch hinreichend provozieren. Also, da bin ich mir noch nicht so. Also was ich immer wieder das Gefühl habe, vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es, aber ich habe das, was du gerade beschrieben hast, was Trump will, ja, stimme ich dir zu, halte ich für durchaus glaubwürdig oder realistisch, dass er das will. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er es drauf hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass seine Regierung es drauf hat. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Ben nicht drauf hat. Ich glaube, der ist einfach nicht so ein Genie, wie er gerne wäre. Und das ist halt, ja, Trump wäre gern der große Diktator, aber das wären viele gerne. Und zugegebenermaßen, Trump ist verdammt weit gekommen, ohne Frage. Und ich habe ihn schon vorher mehrfach
unterschätzt,
aber das, was gerade passiert, so dieses, das ist doch irgendwie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht so, ich habe das Gefühl, dass seine Regierung einfach nicht die kompetenteste ist. Und wenn sie in den Bereichen nicht kompetent ist, warum soll sie dann in Putsch versuchen, sonderlich kompetent sein? Also das ist, ich weiß nicht.
Muss ja keine, ja, also Erdogan ist auch nicht besonders kompetent, ja. Also das würde ich jetzt auch mal behaupten.
Also Erdogan ist, aber guck mal, Erdogan ist gewählt worden in diesem Land, der hat sein Leben lang Politik gemacht, der kennt dieses System in- und auswendig. Wie lange ist der Präsident demokratischer, gewählter Präsident gewesen? Er ist unfassbar populär. Natürlich ist der kompetent. Also das heißt natürlich nicht, dass er in jedem Bereich ist, aber der ist ein Machtmensch und der kann an die Macht halten und er weiß, wie man Loyalitäten erhält und er weiß, wie man Beziehungen aufbaut und er weiß, wie man Teile und herrsche und all diese Regeln des politischen Ablaufs, die ich nicht mal erahne, dass sie existieren. Das musst du doch drauf haben. Und Trump, der ist einfach, also bisher nach allem, was ich sehe, ist ja überhaupt kein guter Dealer, zumindest nicht im politischen Ding. Ich glaube auch sonst ist er kein guter Dealmaker, aber in politischen Dingen bin ich mittlerweile ziemlich sicher, dass er kein guter Dealmaker ist. Und wie willst du einen Putsch auf die Reihe kriegen, wenn du
Eine Sache noch mal ganz kurz, weil so als Argument, ja, der Punkt ist, wenn du einen Putsch so vorbereitest oder dich auf einen Putsch vorbereitest, was ja im Endeffekt du tun musst, dann tust du das natürlich nicht öffentlich. Dann sind das Dinge, die du im Hintergrund tust, dann sind das Dinge, die du vor der Öffentlichkeit verbirgst.
Klar.
Und dass du halt jetzt noch keine Anzeichen dafür siehst, ist jetzt, finde ich, kein besonders gutes Gegenargument. Aber es ist jetzt, ich will es auch nicht in Verschwörungstheorien abgeben.
Ja,
das ist natürlich auch Quatsch. Also, aber was ich glaube, ist einfach, dass sie brauchen auf die eine oder andere Art einen Befreiungsschlag von den. Also sie brauchen erstmal einen Scapegoat, warum es bisher so scheiße gelaufen ist. Dafür ist die Administration und die Bürokratie und dass die gegen die arbeiten, ist eine wunderbare Excuse, ja. Also das ist erstmal ein super gutes, also für die Basis absolut, total.
Na, für einen Teil der Basis. Für einen Teil der Basis mag das funktionieren, aber es scheint nicht für alle zu funktionieren.
Ja, gucken wir mal. Also,
und warum er diesen Gesetzentwurf da unterstützt, wenn er ihn doch, also, und er hat ihn ja nicht mal öffentlich kritisiert bisher. Also das wird durchaus auch nicht zu leicht. Also vielleicht kriegen sie irgendeinen Dreh hin, aber ich bin mir, also du siehst, vermutest immer noch die Schleue sozusagen. Mir fällt die
Weile. Ich sehe die Schleue nicht beim Donald Trump. Ich halte Donald Trump wirklich
für innerhalb seiner
einen Hans im Glück, der da irgendwie reingestolpert ist in etwas, was viel größer ist als er selber, ja?
Ja.
Ich beschäftige mich ja jetzt echt ziemlich intensiv gerade auch so mit diesen ganzen Strukturen, die sich entwickelt haben, ja, noch schon seit den 90ern sozusagen, ja, die ganzen medialen Strukturen, diese Communities, die dort erschaffen wurden, diese ganzen verschwörungstheoretischen Talkradio-Moderatoren, die schon früher die Leute aufgeheizt haben, über den Aufstieg von Fox News bis hin zu dem Aufstieg von Breitbart, wie das alles miteinander zusammenhängt und so weiter. Unter anderem auch die ganzen Strukturen, die hinter zum Beispiel Kellyanne Conway und Bannon liegen. Das ist diese Robert Mercer von, hast du von dem schon mal gehört?
Nee.
Robert Mercer ist so ein
bisschen, genau.
Robert Mercer ist so ein Milliardär, der ist der kommt halt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Tech-Industrie, so ein Nerd, hat irgendwie lange für IBM gearbeitet, hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht und hat ziemlich viel Geld irgendwie mit Spracherkennungssoftware oder sowas irgendwie echt verdient.
Okay.
Und er hat sich relativ, also so seit 2010, 2012 hat er sich angefangen in Politik einzumischen, wie das halt viele Milliardäre oder viele Millionäre machen, auch gerade auf der republikanisch-konservativen Seite, und hat dann auch erstmal angefangen, Kampagnen zu unterstützen, das Typische, ne? Also wie diese Super-PAC-Leute, irgendwie die Kochfamilie und so. Also halt einfach erstmal Geld für Kampagnen gegeben und so ein Kram. Fand das dann aber relativ bald irgendwie unspannend und fand dann andere Wege, politisch Einfluss zu nehmen. Und hat dann angefangen, Thinktanks zu unterstützen. Und unter diesen Thinktanks waren dann auch so ein paar Sachen, die unter anderem, ich glaube, dieses American Policy Institute ist zum Beispiel relativ populär. Das hat da mitgeholfen zu gründen. Das ist das, wo Bannon lange der Geschäftsführer von war, die dann dieses Buch rausgebracht haben, Clinton Cash, ne, mit dem sie im Endeffekt schon eine Clinton-Demontage als Buch rausgebracht haben. Und das ist ganz witzig, also wenn du dann guckst, irgendwie die ganzen NGOs und Sachen, wo er Geld reingesteckt hat, war Bannon überall mit drin. Also er hat zum Beispiel auch Cambridge Analytica hat er mitgegründet oder mitfinanziert, ja. Also diese Datenanalysefirma, die angeblich die Trump-Kampagne mit gedingst hat, von der jetzt so viel die Rede war. Ja? Das ist eine Mercer-Firma, ja.
Okay.
Oder zum Beispiel, und er hat Breitbart hat er mit groß gemacht. Also 2010 gab es eine große Geldspritze von Mercer in Breitbart News. Er hat wirklich einfach sozusagen in so ein Ökosystem investiert. Mhm. Er hat Thinktanks organisiert und er hat Leute um sich geschart und darunter übrigens Kellyanne Conway und Steve Bannon. Die kennen sich schon lange vor Trump. Und Kellyanne Conway hat vorher die Trump-Kampagne, die Cruz-Kampagne gemacht. Genauso wie also Ted Cruz, ne, der andere Präsidentschaftsbewerber, der Republikaner, der relativ populär war. Mercer stand hinter Ted Cruz am Anfang. Kellyanne Conway hat seine Kampagne gemanagt. Cambridge Analytica war bei denen am Start. Die ganzen Mercer Thinktanks haben für den gearbeitet und so weiter und so fort. Und als sich dann herausstellte, dass irgendwie nicht Cruz es würde, sondern Trump, hat Mercer halt alle seine ganzen Sachen halt sozusagen einfach auf Trump geschmissen und seitdem ist dann einfach Ben Conway Analytica und die Thinktanks und sozusagen sind jetzt arbeiten für Trump seitdem, ja. Und das ist total krass, also und diese Conway, die Kellyanne Conway, wir kennen die irgendwie als blondes Plauderluder irgendwie im Fernsehen, ja. Aber die hat's richtig, richtig drauf. Die ist richtig, das ist auch so ein typisches Gender-Bias-Ding. Die hat im Endeffekt sehr, sehr lange vorbereitet schon diese, hat sie analysiert, dass es ein riesengroßes Wählerpotenzial bei weißen, frustrierten Working-Class-Leuten gibt, wenn man nur auf die Anti-Immigration-Tröte tötet, so, ja. Das hat die halt lange vorher rausgefunden und hat das halt sozusagen mit Steve Bannon sozusagen schon vorgeplant, dass man so eine Kampagne machen müsste und haben eigentlich nur noch nach einem passenden Kandidaten gesucht. Sie haben dann irgendwie versucht, Ted Cruz dazu von zu überzeugen. Der war so mittel überzeugt, aber hat das schon ein bisschen versucht und Trump war halt der ideale Kandidat. Deswegen passt das halt auch so gut, ja. Und also das ist super krass. Also das heißt, dieser Mercer ist organisatorisch, ideologisch und strukturell wirklich das Rückgrat von dem ganzen Trumpismus, wenn man sich das so überlegt. Und das ist echt krass. Also das ist sehr spannend. Gibt es einen New York Times Artikel, der gerade...
Ja, The Atlantic habe ich gestern noch einen Artikel aufgemacht, habe dann aber nicht gelesen über Kellyanne Conway.
Genau, das war aus dem Atlantic-Artikel, den ich gerade...
Ah, okay. Den wollte ich
also noch. Also so, dass sie halt dort so der Head... Also sie war die Architektin der Kampagne. Also
ja, dort so ein bisschen. Da ist sie auch sehr stolz drauf. Das lässt sie auch bei jeder Gelegenheit, erwähnt sie das ja auch.
Ja, und das ist halt, also finde ich so interessant, weil man, also ich habe immer gedacht so, ja, sie ist echt eine super krasse Spin-Doktorin, habe immer gedacht, wow, wie die halt irgendwie in Echtzeit in den Medien irgendwie die Wahrheit verdrehen kann, das ist dann schwindelig, ja. Aber dass sie halt auch so eine super krasse Strategin und Researcherin ist und dass sie halt die ganze Kampagne sozusagen politologisch da irgendwie durchgeplant hat, das war mir nicht so bewusst, das ist echt krass.
Muss ich mir mal alles anlesen. Ja, ich weiß nicht, also ich bin ja im Augenblick so halt vorsichtig optimistisch, dass die es einfach nicht drauf haben. Und aber wir werden sehen. Also ich finde halt dieses Zusammenspiel im Augenblick ganz spannend. Also der Kongress, der ist ja offensichtlich sehr, vielleicht ist das ja auch nur, um sie einzulullen. Das ist ja, die Republikaner scheinen sich ja im Augenblick gerade auf so eine, ja, wir kriegen ja alles durch, was wir wollen. Alle unsere Ziele werden ja erreicht und Trump scheint ja auch alles 1A durchzuwinken, was da in seine Richtung geschmissen wird vom Kongress. Was ich sehr irre finde, dass eine Parteibasis, die sich darüber definiert hat, dass sie auch die Republikaner im Kongress scheiße findet, jetzt gar kein Problem damit hat, dass ihr Kandidat eigentlich wirklich komplett deren Politik macht, schlicht und ergreifend. Aber ja, ich bin ja, also aber ich dachte, dass, also mein Eindruck ist, das macht er aus purer Desinteressiertheit. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht so der Einfluss von Bannon auf Trump, das gibt es ja auch mal wieder, dass der schon sehr groß ist und dass Bannon da auf jeden Fall massiven Einfluss hat, aber dass er halt nicht ungebrochen ist, sondern dass das immer noch ein Kampf ist zwischen verschiedenen Lagern und wir teilweise auch nur die Ergebnisse dieses Kampfes sehen.
Ich weiß nicht, also hast du nochmal was von Ryan Prius mitbekommen? Also ich nicht so.
Ja, der arbeitet wohl mittlerweile relativ, also das sind halt die eine Achse in dem Trump-Bereich, die hassen sich gegenseitig, aber also Ben und Prius, aber haben halt politisch eine relativ ähnliche Linie und das ist wohl die eine Seite, die da im Augenblick kämpft und auf der anderen Seite hast du dann hast du Tillerson, hast du hier Kushner und so ein paar liberalere sozusagen, so, also die New Yorker Schiene nennen sie das.
Tillerson ist ja komplett untergetaucht, so.
Das ist unfassbar, oder?
Ja, ist so. Ich meine, es ist super klug. Also ich glaube, das ist, glaube ich, das Beste, was er machen kann. Ja. Ist halt irgendwie, also ich glaube, er ist sich absolut nicht sicher, dass das irgendwie gut gehen kann. Ja. Ich glaube, er hat das von nahe genug erlebt, dass er sehr, sehr skeptisch ist, dass das in eine gute Richtung geht. Und er sieht es, glaube ich, zu, dass er halt irgendwie den Kopf niedrig hält, ja, sich da weder gegen Trump irgendwie groß auflehnt, noch dass er sich so zu sehr damit assoziiert mit der Regierung und halt irgendwie am Ende dann nur sagen kann, ja, ich habe halt im Hintergrund versucht, so ein bisschen was Gutes zu tun, und aber macht mich nicht verantwortlich für den Quatsch, den Trump angestellt hat.
Das ist so das Gefühl, was ich bei relativ vielen Leuten habe. Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl, dass so alle möglichen, naja, bisher mal gucken, wie lange das gut geht, aber ich probiere mal durchzudrücken von meiner politischen Agenda, was ich durchkriegen kann. Dass der Kongress das macht, dass Tillerson das macht, dass das relativ viele Leute machen. Und das kann natürlich auch naiv sein, dass er sozusagen, dass er ihm damit den Freiraum, weil es ihn auch nützt. Trump, dieser große Clown, nutzt ihn halt allen. Und solange er gut ist, warum sollte man ihn abschießen? Und dass man glaubt, sobald er irgendwie anfängt, aus den Fugen zu geraten oder sowas, oder man ihn nicht mehr unter Kontrolle hat, dass man ihn dann, dass man glaubt, ihn dann jederzeit abschießen zu können. So ist so ein bisschen mein Eindruck gerade.
Ich glaube, das sehen die falsch. Also, beziehungsweise ich glaube nicht, dass sie das so sehen, weil sie merken einfach, also ich habe mich gerade mit diesem Aufstieg von Breitbart und so gerade auseinandergesetzt, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben in dieser Reihe, von der ich schon das letzte Mal erzählt habe, das Regime der demokratischen Wahrheit. Im letzten Teil ging es dann auch um Breitbart. Mhm. Und der Witz ist halt, dass Fox News und Robert Murdoch hat ja Fox News in den 90ern gegründet. Mhm. Und das war ja die konservative Stimme in den USA. Die haben auch die ganzen Radio-Talk-Hosts, haben die eingekauft und ne, irgendwie dort ihre Verschwörungstheorien haben ablassen lassen. Und die haben im Endeffekt mehr oder weniger, das war so das Medium der Tea-Party-Bewegung. Und Rupert Murdoch hasste Trump. Mhm. Er findet ihn schlimm. Er ist zwar in vielem sozusagen ähnlich konservativ, aber ausgerechnet in Immigration Reform ist Rupert Murdoch eher liberal, weil er ist selber Immigrant und er findet irgendwie Immigration wichtig und gut und so weiter und so fort. Ja. Und das war halt etwas,
Und er ist kein Nationalist in dem Sinne.
Und er ist kein Nationalist. Er ist ja, glaube ich, sogar, es ist ja nicht sogar Australier eigentlich, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, Rupert Murdoch konnte Trump nicht leiden und hat gegen Trump gearbeitet und hat seinen Sender ausgerichtet gegen Trump. Mhm. Und das ging fast die gesamte Vorwahlkampfperiode bis zu einem Punkt, an dem halt einfach klar wurde, dass Trump gewinnen würde und wo Breitbart schon lange sozusagen auf Trump gesetzt hatte und angefangen hat, wirklich ganz massiv gegen Fox News zu stänkern. Mhm. Und der Witz war, dass halt die gesamte Fox News Publikum, ja, halt mittlerweile zu Breitbart-Lesern wurden. Das heißt also, Breitbart hat Fox News übertrumpft, was sozusagen die Public Agenda sozusagen im rechtskonservativen Lager angeht. Ja, die waren plötzlich die tonangebend, ja. Und dann konnte sich Fox News gar nicht mehr anders, als sich auf Trump-Linie zu begeben. Und im Endeffekt war das halt wirklich sozusagen so ein entscheidender Defeat von Breitbart gegen Fox News. Und das passierte irgendwie bei den Primaries in irgendeinem Land, in einem Staat. Und das Spannende ist halt, dass das Gleiche mit der Republikanischen Partei halt passiert ist. Ja, das heißt also, genauso wie Fox News haben die sich immer weiter nach rechts radikalisiert, ja, und gedacht, okay, ja, ey, geil, das funktioniert, wir können uns immer weiter nach rechts radikalisieren. Und dann kam Trump, hat mit einer ganz anderen Agenda plötzlich sich sozusagen die ganzen radikalisierten Leute sozusagen an sich gezogen. Mhm. Und auf einmal mussten sie nach seiner Tröte pfeifen. Mhm. Ja. Und das ist mit den Republikanern genauso passiert wie mit Fox News.
Also das ist, mit Fox News, dazu habe ich noch gehört, dass wohl die Quoten tatsächlich bei Fox News sich jedes Mal massiv verschlechtert haben, wenn sie was gegen Trump gesagt haben. Also dass das wohl wirklich messbar war. Und insofern ist da tatsächlich schon was Ähnliches, weil also Fox News ist halt ein Sender, die halt schon immer extrem konservativ waren. Also die halt immer auf dieses konservative Publikum gesetzt haben und die jetzt von diesem konservativen Publikum abhängig sind. Wohingegen CNN vielleicht noch irgendwie ein liberales Publikum ansprechen kann oder will. War Fox News halt immer der Sender der Konservativen, und wenn die alle plötzlich für Trump sind und darum kein Fox News mehr gucken, dann steht Fox News blöd da. Und den Republikanern ist was Ähnliches passiert, dass die nämlich bei den Wahlen, dass die nämlich sich ja wirklich in vielen Bereichen, dass sie sozusagen in ihren Staaten, in ihren Kongressabgeordneten haben sie ihre Stimme sicher, also darum, da findet kein Kampf statt, sie brauchen nicht gegen Demokraten zu kämpfen, und dass darum ihre größte Gefahr ist, dass ein Kandidat aus dem eigenen Lager quasi gegen sie antritt. Also dass ein
das ist sogar ein paar Mal passiert.
Ja, ja.
Ist dann eben,
ne, also dass genau, dann der, ne, Tea Party-Kandidat plötzlich in den Kongress einzieht. Und dass sie darum lieber sich...
Beziehungsweise der Tea Party-Kandidat hat jetzt Angst, dass der Trump-Kandidat kommt und ihm die Butter vom Brot nimmt.
Genau, ja, also das quasi, ist der quasi diese, so eine Logik. Und das ist, ja, das, aber ich, also was weiß ich, also das Wall Street Journal, was auch zu Murdoch gehört, die haben gestern plötzlich massiv gegen Trump geschossen im Editorial, obwohl die vorher ja voll auf Linie gebracht worden sind. Also da ist ja jemand gefeuert worden, weil er quasi, also da wurde angesagt, so, naja, wir diesen und jenen, also wir werden zu Trump keinen, sie haben es nicht so formuliert, dass sie keine Gegenmeinung mehr haben werden, aber keinen Angriffston haben oder sowas gegen Trump oder irgendwie sowas. Das war dann die offizielle Linie von. Und gerade gestern kam da ein Editorial-Artikel raus, der wirklich massiv gegen Trump schießt. Das kann natürlich alles jetzt irgendwie Strategie sein, das kann eine kurzfristige Entwicklung sein. Viele Leute sagen, ja, Murdoch will Sky kaufen in Großbritannien und da haben halt die Aufsichtsbehörden, wenn sie Angst haben, dass da der politische Einfluss zu groß wird, davor haben die Angst und darum muss er jetzt auch ein bisschen gegen Trump schießen und sowas. Kann alles Mögliche sein, aber also was ich sagen, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass also ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob das alles so glasklar ist, wie es erzählt wird.
Also ja, also ich glaube, was wirklich unterschätzt werden muss, was wirklich schnell unterschätzt werden kann, ist, wie krass ist der Trumpismus, also vor allem auch so Kellyanne Conway, ja, es schafft, Narrative zu erschaffen und diese Narrative bei der Basis anknüpfen zu lassen. Ne? Also hatten wir schon gesagt, irgendwie, okay, von Ryan Care über Silent Coup, über Deep State, über Establishment und so weiter und so fort, ja. Das kriegt die halt sozusagen immer so gut hin in den Interviews, ja. Also ein Atlantic-Artikel über sie, ein anderer noch, aber der sagt halt ungefähr Folgendes. Also wenn Kellyanne Conway konfrontiert wird mit einer kritischen Frage, ja, dann tut sie Folgendes. Sie versucht nicht, die Frage irgendwie abzulehnen oder so etwas. Sie versucht aber auch nicht auszuweichen aus der Frage. Sondern was sie macht, ist, eine Art Antwort zu geben, die kein wirklich gutes Gegenargument ist, aber dafür die Identität ihrer der Trump-Basis aktiviert. Ja? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, irgendwie, keine Ahnung, das Immigration Bill, der Muslim-Bann von Trump wäre unconstitutional und er wäre schlecht gemacht und was, warum das so wäre. Ja? Dann würde sie sagen, dann würde sie sagen, America first. Dann sagt sie einfach America first und sagt, sie lenkt dann sozusagen in ihrer Antwort immer sozusagen auf die Talking Points des Narrativs, das sie eigentlich füttern will, in dem sich dann halt die Leute wiedererkennen, ja. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann wird das halt eben sozusagen auf das Establishment oder auf die Bürokraten geschoben, die halt gegen Trump sind und es wird immer so narrativ, genau, also eins der wesentlichen Narrative ist halt, dass Trump immer noch in der Opposition ist, ja, dass Trump immer noch der Gepeinigte ist, dass alle unfair sind gegenüber Trump, dass keiner ihm eine Chance lässt, dass er ein Opfer ist, ja, Trump das Opfer, das ist, merkst du vielleicht irgendwie, bei allen Argumentationen, die Conway raushaut, das ist immer das Grundnarrativ, ist Trump ist das Opfer hier, ja. Und das ist genau das, was dann halt irgendwie, was falsch ist, ja. Das ist Quatsch, er ist der Präsident.
Ne? Klar.
Und er kann
Dinge tun, wenn er wollte. Er könnte nicht weiter vom Opfer weg sein, als er ist.
Er könnte nicht weiter weg vom Opfer sein. Und es aktiviert dann halt im Endeffekt dieses Was dann halt sozusagen bei den weißen Mittelschichtswählern dann ankommt, ist so, ja, stimmt, ich war auch schon mal Opfer von diesen bescheuerten Bürokraten. Ich kenne das auch total, ja. Mhm. Und der Trump, der versucht für uns zu kämpfen, aber es werden ihm nur Steine in den Weg gelegt, so wie mir nur Steine in den Weg gelegt wurden. Und sie können sich super damit identifizieren, ja, und das aktiviert sie im Endeffekt. Es ist kein Argument, es sind keine Fakten, die sie bringt, sondern es sind wirklich Narrative.
Aber
und Clay Shirky hat das mal so schön gesagt, so you've brought fact-checkers to a cultural war.
Mhm. Das schönes Zitat auf jeden Fall. Also ja, das ist definitiv, aber jetzt funktioniert das noch so? Also das ist mein sehr subjektiver Eindruck ist, dass das darum deutlich stiller geworden ist, dass während ich früher doch regelmäßig mal irgendwie Trump-Trollen über den Weg gelaufen bin, vielleicht vermeide ich auch mittlerweile diese Pfade unterbewusst oder ganz bewusst, kann sein, aber ich habe das Gefühl, dass diese Opferrolle halt nur so und so lange zieht. Und das kann natürlich täuschen, aber im Augenblick ist so ein bisschen, was mir Unwohlsein verursacht, ist halt die Tatsache, dass wir haben halt diesen Wahlschock, dass sozusagen die Prognosen von den ganzen Leuten, die Umfragen gemacht haben, dass die scheinbar nicht gestimmt haben, dass wir darum diesen Zahlen jetzt vielleicht nicht glauben, aber auf jeden Fall deutlich stärker misstrauen, was vielleicht auch gut ist. Aber hast du denn, also meinst du denn, das funktioniert ewig?
Hm. Ja, das ist gut, also ewig sicherlich nicht. Also ich glaube schon, dass es noch funktioniert. Ich meine, ich weiß es nicht, ich kenne die Basis nicht und es ist sehr schwierig sozusagen zu gucken, was die Basis wirklich denkt. Aber wenn du schaust, was bei Breitbart und was bei Kellyanne Conway und so weiter und so fort, was was für einem Narrativ gestrickt wird,
ja,
dann ist es ziemlich, dann ist es das, was sie wollen. Und wenn du dir in der Kampagne angeguckt hast, wie erfolgreich das jedes Mal war, und das ist ja im Endeffekt der Ausgangspunkt, von dem ich mich damit beschäftige, dann bin ich momentan jedenfalls relativ sicher, dass das durchaus eine Resonanz findet. Und ich glaube, wenn es keine Resonanz findet, dann würde das auch nicht so krass versucht werden. Also
ja, ich meine, bloß kann ja sein, dass Sie genauso im Nebel stochern. Also dass Sie, welche Zahlen haben Sie denn im Zweifel? Also wie überprüfen Sie denn, ob Ihre Strategie Erfolg hat oder nicht?
Gute Frage, ja.
Also
ich weiß es natürlich nicht, ob das erfolgreich ist, aber es ist auf jeden Fall das, was sie versuchen und ob das, ich weiß es nicht, aber das ist, und du hast recht, es wird nicht ewig funktionieren, aber ich glaube, momentan kann ich mir nur gut vorstellen, dass es funktioniert.
Vorstellen kann ich es mir auch, aber ich finde es halt, ja, also ich, wie gesagt, ich, ja, wir werden es sehen. Also es ist, ich guck mir das Ganze, ich hab's ihm vorher schon angeguckt und ich meine, vielleicht fehlt mir auch der Reality-Check. Ich meine, ich hab auch geglaubt, dass seine Wahlkampagne gerade ein totaler Clusterdump ist. Aber und im Endeffekt war sie ja auch, bloß dass er halt in den richtigen Staaten dann doch gewonnen
Conway
hat.
Conway und Ben kamen halt, ne? Das ist halt der Punkt. Also.
Naja, zum Beispiel dass sie in den Staaten gewonnen haben, wo es so dringend nötig war. Das war natürlich, Strategie, ohne jede Frage, aber das war natürlich auch eine Menge Glück. Und es hätte genauso gut schief gehen können. Und im Endeffekt muss man sagen, haben sie...
ich bin mir sicher, sie sind davon ausgegangen, dass es schief gehen wird. Sie sind davon ich glaube, keiner von denen hat wirklich geglaubt, dass sie es schaffen. Also sonst hätten die auch irgendwie vorher schon ein Transition-Team am Start gehabt, ja. Also sonst hätten die schon vorher Ideen gehabt, wen sie wo hinsetzen würden, ja. Ich glaube, die sind von ihrem eigenen Erfolg, dass sie das gewinnen, sind die komplett überrascht worden.
Genau, und im Nachhinein, nachdem man gewonnen hat, das jetzt als geniale Strategie darzustellen, ist ja das eine. Und gerade ein begnadeter Spinner wie Conway wird sicherlich nicht sagen, naja, wir haben mal so ein bisschen Schuss ins Blaue und haben Glück gehabt, sondern natürlich wird sie sagen, dass das eine total geile Strategie war die ganze Zeit von ihr. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen oder vielleicht sogar mehr beim Glück oder vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, es war halt knapp, ne? Also ich meine, die Strategie hat funktioniert, das muss man einfach mal, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Ja. Natürlich brauchst du immer Glück für sowas, ne? Und wie gesagt, es gibt so viele Variablen in dieser ganzen in diesem ganzen Wahlkampf. Wenn du nur eine einzige änderst, dann wäre das Ergebnis ein anderes gewesen wahrscheinlich. Ja, insofern kann man da ewig drüber streiten, wer wann wie was woran schuld war und so, ne? Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, ja, es hat funktioniert. Also die Kalkulation, dass man mit dieser Anti-Immigration-Geschichte, die White Working Class, also im Endeffekt in dem Artikel über Conway, ja, ist das folgendermaßen dargestellt. Es gab nach dem 2012, nach der Wahlniederlage von Mitt Romney, gab es eine Analyse innerhalb der Republikanischen Partei, ein Paper, das dann sehr, sehr populär wurde oder sehr, sehr wichtig wurde strategisch, das gesagt hat, okay Leute, Republikaner, wir müssen jetzt eine radikale Wende hinbringen und zwar in dem Sinne, dass wir ganz dringend Latino-Voters für uns aktivieren müssen. Wir müssen pro Immigration sein und so weiter und so fort und wir müssen diverser werden, ja, weil die weiße Mittelklasse, die ist einfach am Schrumpfen schon seit langem und vor allem auch relativ, also sie sind ja mittlerweile nicht mehr absolute Mehrheit, sondern noch relative Mehrheit innerhalb der US-Gesellschaft und im Endeffekt dieses Setzen auf die Weiße hat keine Zukunft. Wir müssen jetzt ganz dringend diverser werden. Und das war dann auch so ein bisschen der Startpunkt so für solche Leute wie Marco Rubio, ja, der halt irgendwie mit Latino-Wurzeln jetzt als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geschickt wurde. Auch Ted Cruz hat eigentlich eine ziemlich pro-Latino-Geschichte sich versucht, da zu positionieren.
Also
und im Endeffekt
ziemlich massiv sogar.
Ziemlich massiv sogar. Und das war so ein bisschen die Strategie. Und im Endeffekt hat Kellyanne Conway damals sozusagen das Gegenpaper dazu geschrieben. Also sie war zuerst auch eigentlich auf dieser Linie, aber im Endeffekt hat sie dann halt nochmal genauer in die Daten geschaut und hat gesagt, Moment mal, wenn wir die vielen weißen, frustrierten Working-Class-Leute aktiviert bekommen, dann reicht es trotzdem mit den Weißen, eine weiße Mehrheit zu bekommen. Und dafür muss man nur eines machen, man muss halt absolut anti-Immigration gehen, weil das scheint zu ziehen, ja. Mhm. Und das ist das, was sie halt entwickelt hat. Also diese Strategie und dieses Strategie-Paybook, und sie hat da ein Paper drüber geschrieben, das dann eben sehr, sehr einflussreich dann auch eben sozusagen bei dieser Robert Mercer-Leuten irgendwie war, mit denen sie dann auch mit Ben in Kontakt kam. Sie spielte dann, wie gesagt, bei Cruz eine Rolle, aber halt eben nicht die große Rolle. Und als Trump dann losstieg und sagte irgendwie, they are rapists, they don't send their best, they are rapists, they are criminals und so weiter und so fort über die Mexikaner herzog, war klar, dass das ihr Kandidat sein würde. Ne? Also ja, also das Anti-Immigration-Ticket war im Endeffekt eine Gegenwette zu einem sehr, sehr populären Paper innerhalb der Republikanischen Partei. Also es war jetzt nicht so ein Zufallstreffer, sondern es war halt schon echt eine Mindermeinung, die sie dort vertreten hat und die am Ende dann doch Erfolg
zum Beispiel. Nee, das meine ich gar nicht. Also das ist okay, das ist natürlich auch ein Longshot, das weiß man nicht, ob es funktioniert, ob diese Meinung, aber es hat funktioniert und das ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Frau nicht durchaus was auf dem Kasten hat. Mhm. Ich frage mich, wie gut sie darin ist, also dass diese Massen weiterhin zu aktivieren. Weil dieses Trump ist ein unbeschriebenes Blatt, was ihm ja erstaunlicherweise im Wahlkampf extrem weitergeholfen hat, das nimmt halt von Tag zu Tag ab. Er wird halt ein deutlich beschriebeneres Blatt. Und dieses, dass Obama von den Bahamas aus heimlich im Untergrund eine Regierung betreibt, die gegen den gewählten Präsidenten arbeitet, der nur deswegen nichts auf die Reihe kriegt ständig gegen
Obama hat bestimmt auch die Richter bezahlt, die dann seine Muslimbannen aufgehoben haben.
Das war ja eine durchaus verbreitete keine 48 Stunden bevor in Hawaii der Muslimban aufgehoben worden ist, ist Obama in Hawaii gelandet, vorher zu informieren. Ja. So weit verbreitet ist sie eben gar nicht. Das ist das Irre daran. Also ich habe das Gefühl, so dass auch die Konservativen, also ich sehe so ein vorsichtiges Wegschwimmen von Trump auch bei den bekloppteren Konservativen und die Konservativen, die eigentlich quasi, also die Never Trumpers sozusagen, machen mir in letzter Zeit einen relativ gelassenen Eindruck eher. Und die Zahl der im Augenblick sieht es ja auch alles, habe ich das Gefühl, nicht gerade, also mal gucken, morgen ist ja die Abstimmung, also morgen wird ja dann dieses Trump-Care entweder durchkommen oder nicht durchkommen und mal gucken, wie es dann weitergeht. Und ob es durchkommt, das ist ja auch eine spannende Frage. Und dann werden wir mal sehen, wie es beim Budget aussieht und sowas. Und das sind ja auch, also zum Beispiel dieses Budget, was jetzt von Trump vorgeschlagen worden ist, das ist ja auch ganz massiv gegen seine eigenen Wähler. Und es wird halt, und klar, sie probieren das zu spinnen, aber ich meine, wird das beliebig weit funktionieren? Liest du eigentlich Breitbart regelmäßig?
Nee. So weit gehe ich dann doch nicht.
Deren Meinung zum Budget würde mich ja mal interessieren, wie sie das probieren hinzudrehen.
Ja, das sind ja auch aber eigentlich relativ klare konservative Positionen, die er dort in dem Budget drin hat. Ne? Also Wehretat hoch, die State Department defunden, Umweltschutz runter.
Naja, so aber sowas wie Meals on Wheels abschaffen, das ist ja jetzt im Augenblick so gerade das Lieblingsthema aller Liberalen. Das ist was glaube ich selbst seine Wähler nicht mögen. Und das ist, also dieses Budget ist schon exorbitant herzlos, muss man einfach mal sagen. Und das ist, ich weiß nicht, ob das bei seiner Wählerschaft noch gut ankommt. Und seine Wählerschaft ist ja eigentlich auch gar nicht, das ist ja eigentlich das Irre, er ist ja kein konservativer Kandidat in dem Sinne, dass er so ein Minimalstaatkandidat war. Das war ja überhaupt nie sein Punkt. Er wollte ja immer massiv investieren und so in Straßen und Infrastruktur, davon ist nichts mehr zu hören. Und also er hat ja durchaus über die Anti-Immigrationsschiene hinaus hat er noch einige Punkte gebracht und davon ist nichts in diesem Budget drin.
Im Endeffekt die Kuschner-Linie dann wahrscheinlich, ne?
Ich weiß nicht, ob das die Kuschner-Linie ist. Ich habe ja mal, der Typ, der das gemacht hat, der das dann auch verteidigt hat, diesen Haushaltsentwurf, da sieht man auch mal, wie sowas zustande kommt. Ich weiß, wo habe ich das gehört? Der hat das in einem Interview erzählt, wie das zustande gekommen ist, dieses Budget. Nämlich, sie haben sich Trump-Reden angeguckt und haben dann probiert, sozusagen seine Aussagen zu irgendwelchen Themen in Budget umzuwandeln.
Geil.
Und das scheint auch sein einziger Beziehungspunkt zu diesem ganzen Budget zu sein.
Ja. Und also Budget ist, glaube ich, echt super schwierig. Also das ist, glaube ich, das ist ja immer auch ein Krampf, wenn so eine Regierung das irgendwie in den USA durchsetzen will, das Budget, das ist ja.
Das White House kann das ja eh nicht machen, das habe ich jetzt gelernt, sondern das muss der Kongress verabschieden. Das ist seine Wunschliste.
Genau. Ja, klar.
Also er hätte sich da flashy da vorstellen können, irgendwie ein riesengroßes, ja, hier 1 Trillion Investitionen in öffentliche Infrastruktur, was eben. Klar, die ganz super Konservativen, diese Wirtschaftskonservativen, die ihn eh nie mochten, die werden ihn deswegen nicht mögen, aber bei seiner Wählerschaft, glaube ich, wäre das groß angekommen. und das ist und durchaus auch bei einigen Linken, weil dieses Land könnte Investitionen in Infrastruktur durchaus mal gebrauchen. Das wäre keine dumme Idee. Und davon ist so gar nichts da. Also ich habe das Gefühl, dass er sich so komplett, also ich meine, er scheint ja auch nicht sonderlich viel zu machen den ganzen Tag über, aber ich habe das Gefühl, dass er sich da komplett draus zurückgezogen hat. Und ich weiß nicht, wie man mit so einer Elanlosigkeit eine Diktatur starten will. Also das ist...
Ja, also ja, ich glaube, ja, also... Er ist nicht glücklich, glaube ich, sehr. Also ich glaube, er hat sich das auch alles ganz anders vorgestellt.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, er hat auch einfach die Job Description nicht besonders genau gelesen, als er sich dafür entschieden hat, das zu machen. Also
ja, ich möchte gern König der USA werden.
Ja, es ist ja so. Ne? Also seine Behauptung, dass Obama seinen Trump Tower da angezapft hätte, ne? Das ist ja auch so lustig, dass halt alle Leute darauf einfach nur reagieren mit, der Präsident darf das gar nicht, kann das gar nicht. Und das offenbart einfach so, dass er einfach gar nicht weiß, was so ein Präsident so tut, ja, oder was ein Präsident kann und was ein Präsident nicht kann.
Selbst jetzt,
ich glaube, er hat einfach gedacht, ja, er ist einfach der geile Macker, so, mit vielen Presseterminen, ja, irgendwie viel Blitzlichtgewitter und wenn halt irgendwas ist, dann nimmt er einen Telefonhörer, sagt irgendwie, macht XY und dann ist das Problem gelöst, ja. So hat er sich das, glaube ich,
genau,
vorgestellt.
Genau, ich glaube auch, dass er einen Großteil, dass er dachte, dass was der Präsident macht, ist anderen Leuten sagen, mach das mal gut. Und dann sagen, gut, genau. Scheiße. Ja, jetzt wo du es sagst, gut machen, nicht schlecht machen. Okay, alles klar.
Und Kongress, mach mal das und das. Ah, du bist gefeuert. Also so, ja, ich glaube, so dieses ganze, irgendwie, wie heißt es, Balance of Power und Kram, also das, damit hat er überhaupt nicht gerechnet, ja. Dass er da irgendwie nicht grenzenlose Macht und grenzenlose Liebe erfährt. Also das war ihm überhaupt nicht klar.
Naja, und er überträgt ja offensichtlich diesen Management-Stil, den er aus seiner Firma hat, überträgt er ja offensichtlich direkt aufs Weiße Haus, wo man problemlos argumentieren könnte, dass der auch für eine Firma schon eine ziemlich dämliche Management-Strategie ist, nämlich, dass er wohl die Leute gerne aufeinander loshetzt, sozusagen, gegeneinander ausspielt, dass das ein Teil des Ganzen ist, den Leuten zu sagen, hey...
Das hat ja aber Steve Jobs auch ganz gerne gemacht, ne?
Ich weiß nicht, ob Steve Jobs das
ja, mit dem Lisa-Team versus Mac-Team damals?
Nee, das war Steve Jobs ja gar nicht in der Position, das machen zu können. Das war ja, das Mac-Team war ja sein Ausbruch aus diesem ganzen Corporate-Apple-Ding. Also das ist ja nichts, was er selber, also er hat dieses Lisa-Team selber mit begründet und hat die Idee dafür gehabt und hat dann irgendwann, also ich meine, kurze Zeit später ist er aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen worden. Aber selbst wenn Steve Jobs das so gemacht hat, das ist, ich halte es trotzdem für eine schlechte Strategie. Und
auch Steve Jobs hat mal schlechte Strategien.
Okay, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Steve Jobs gut darin war, also ich meine dieses berühmte Reality Distortion Field, Leute dazu zu bringen, mehr zu leisten, als sie selber glaubten, dass sie können.
Also ein Reality Distortion Field, also man kann sich vielem Trump vorstellen, aber dass er keinen Reality Distortion Field hätte, das kann man ihm wirklich nicht vorstellen.
Wenn
er eins hat, dann ist es das.
Aber Steve Jobs war halt so, dass es die Leute dazu angetrieben haben, mehr zu machen, als sie für möglich hielten. Wohingegen ich bei Trump eher das Gefühl habe, dass es die Leute, also dass diese Strategie dazu führt, dass die Leute weniger machen, als sie machen. Und dieses, ich finde auch so diese unnützen Kampffelder aufzumachen, das scheint mir auch keine, also ich meine dieses, dass er seinen Pressesprecher dann offensichtlich dazu zwingt, England, einen engen Verbündeten der Spionage zu bezichtigen.
Das ist so geil.
Und
aber vor allem, was ist mich wirklich, 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 wirklich total durch, also das fast alle diese komischen Claims, die er da macht, ne? Irgendwie
yeah.
Von Obama hat mich abgehört, über Voter Fraud, über hast du nicht gesehen, all diesen ganzen Kram, den er da erzählt, diese ganzen, er hat das aus den Medien, er liest das bei bei Infowars, er liest das bei Breitbart, er liest das, er sieht das bei Fox News und haut das einfach. Also das ist so, also das er ist ja nicht mal der Urheber von diesem Quatsch, ja. Er ist ja nur einer von vielen Lesern, halt vielleicht der wichtigste Leser, ja, von diesen ganzen verschwörungstheoretischen Quatschseiten. Und er ist
im halt Endeffekt einfach, ist er einer unter vielen Verbreitern von diesem ganzen Zeug. Also ein sehr extrem wichtiger und wahrscheinlich vielleicht der wichtigste Verbreiter, aber er ist.
Das Krasse ist dann, dass dann dieser Medienrhythmus eintritt, weil wenn der Präsident so etwas sagt, ja, dann ist das halt einfach eine Nachricht. Scheißegal, ob das stimmt und scheißegal, ob das. Ja. Es ist erstmal eine Nachricht, auch für alle anderen Medien, wenn Trump sagt, dass Obama ihn abgehört hat. Das ist eine Nachricht. Durch alle, und zwar eine Top-Nachricht, eine Headline, klar, ja. Und so kommt dann halt irgendwie irgendein spukiger Quatsch aus Breitbart ist dann plötzlich überall auf allen Titelseiten, ja. Es ist so durchgeknallt. Man darf gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist keine Strategie. Er glaubt das wirklich, ne? Also ja. Er liest das
nach allem,
und er glaubt
das
sofort.
Nach allem, was ich bisher gelesen habe, glaubt er das und ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass das schon noch rauskommen wird, dass Obama ihn abgehört hat und ihr werdet schon noch alle sehen.
Genau.
Und
weil das stand ja schließlich bei Breitbart. Und was bei Breitbart steht, das stimmt halt
nicht. Ich glaube, das ist nicht das, so wird das, sondern er hat das für sich jetzt einfach, das ist jetzt sein, das ist jetzt nicht mehr. An dem Punkt, also ich meine, bei als das dann mit.
Und dann kommt Kelly in Conway und sagt, ja, das ist
America
für heute das Mikrowellen. Das Mikrowellen. Das war ja auch noch mit diesen Fold 7 Geschichten. Wollen wir über dieses das mal reden eigentlich?
Ach so, ja,
stimmt das auch. Die Fold 7 Revelations bei WikiLeaks, wo sie dann sagte, ja, wir wissen ja heutzutage, dass auch Mikrowellen einen abhören.
Okay.
Das geil. Das hat sie wirklich in dem, also sie wurde darauf angesprochen, ne, auf Trumps Tweet mit Obama und so weiter.
Mit den Mikrowellen habe ich mitbekommen, ich habe nie die Ursprungsgeschichte dazu gehört.
Insofern. Doch, das war in einem Interview.
Ja, erzähl mal.
Also die Überwachungsmöglichkeiten sind ja heutzutage unbegrenzt, ne? Also heutzutage sind ja sogar Mikrowellen, sind da ja Mikrofone eingebaut und die hören einen ab und so weiter und so fort. Halt wieder so ein typisches Ding, wie sie halt der Frage eigentlich ausweicht und halt im Endeffekt auf diese CIA-Revelations macht. Ne? Und es ist, was ich dann eigentlich noch am spannendsten finde an diesen CIA-Revelations, aber können wir gleich nochmal drüber reden, ist halt tatsächlich inwiefern da WikiLeaks halt in dem Team Trump spielt und dass es genau so getimed hat, diese Veröffentlichung, dass halt die CIA mit der Trump ja sowieso halt extrem auf Kriegsfuß steht.
Das war diesmal so richtig offensichtlich, Trump braucht Schutzfeuer, WikiLeaks feuert.
Ja, das war richtig krass, oder? Also, aber du, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, ja?
Okay.
Kennst mich ja.
Ja, okay, dann mach aber schnell. Na toll, okay. Jetzt wo wir gerade ein neues Thema aufgemacht haben. Ich meine, eigentlich war es ja schon bei den Clinton-E-Mails durchaus, also bei den Podesta-Mails war es ja schon durchaus offensichtlich und es sieht ja jetzt auch immer mehr, oder wird ja jetzt immer offensichtlicher, dass tatsächlich die Trump-Campaign sich auch organisiert hat mit Assange und abgesprochen hat. Es gibt ja da den, wie heißt er, der jetzt mal gucken, wo haben wir es hier? Roger Stone, der die Klappe nicht halten konnte und schon damals damit, also schon vorher getwittert hat darüber, dass jetzt demnächst was über Podesta kommen wird und sowas und das ja auch offensichtlich irgendwann mal. Okay, Philipp Stephan schreibt gerade auf Twitter, er lebe live, wie ein MS Pro gepult wird. Sehr lustig. Ich schreibe mal kurz zurück, dass er ihm mal, sag ihm mal, er soll hinmachen. So. Julian Assange, was hat dich so ruiniert? Das ist wirklich echt so irre. War Julian Assange schon immer ein Hillary Clinton oder Liberalen oder was auch immer Hasser und hat er irgendeinen Deal am Laufen? Hat Putin ihm versprochen? Also das ist ja was ich diese ganze diese ganze Russland-Verbindung, da möchte ich gleich mal noch mit Michi drüber reden, aber das finde ich ja irre, wie das geworden ist von einem, naja, ob das so wirklich so stimmt, das klingt jetzt aber ein bisschen an Haaren herbeigezogen, zu einem, naja, das wäre schon erstaunlich, wenn da nicht irgendwas wäre. Bist du wieder da?
Worüber redest du gerade, ja?
Über diese Russland-Verbindung der Trump-Regierung. Wie schnell das gekippt ist von, naja, das sind schon ziemlich absurde Verschwörungstheorien, dass sich die Trump-Campaign, also dass Russland irgendwie Trump geholfen haben könnte, zu, naja, also wäre schon erstaunlich, wenn da nichts kommen würde. Oder?
Ja.
Also ich meine, gerade auch über Assange jetzt, darum komme ich gerade. Und ich meine, dass Tillerson, das muss man ja auch mal sagen, dass Tillerson nicht am NATO-Treffen teilnehmen kann, weil er im April nach Moskau muss.
Das ist schon ziemlich unverschämt, ne? Ja,
das ist auch schon ein gewisses Übermaß an Taktlosigkeit. Also.
Ich bin da zwiegespalten. Also ich halte diese ganzen, ich halte es teilweise bei den Demokraten und den Liberalen jetzt mittlerweile auch teilweise schon ein bisschen für Verschwörungstheorie, was da so herumgedingst wird. Also beispielsweise dieses ganze Drama darum, wer den russischen Botschafter wann wie wo getroffen hat, ist, halte ich für bis ziemlich Banane,
ja?
Weil der russische Botschafter ist in Amerika, um die ganze Zeit Politiker zu treffen, und du und die anderen Politiker sind, die schütteln jeden Tag Tausende von Händen, und ob da jetzt der russische Botschafter dabei war oder nicht, da kann man schon mal. Also man kann schon irgendwie, glaube ich, was so ein bisschen so bei den Sessions war, dass der halt irgendwie vor dem Kongress, sag ich mal, die Unwahrheit gesagt hat, das
also
ist ein Issue. So.
Hier, Flint hat, ist aus dem Amt getrieben.
Bei Flint kann ich, bei Flynn ist absolut klar, ne? Also dass Flynn konkret sich mit dem Botschafter während der Kampagne, während der Transition-Zeit unterhalten hat, während Obama diesen die Sanktionen eingesetzt hat und Flynn dann halt mit dem Botschafter telefoniert und sagt, ja, mach dir mal keine Sorgen, das machen wir rückgängig. Das ist absolut, das ist keine Frage, das ist wirklich, das geht nicht. Ja, also da musste Flynn absolut zu Recht zurücktreten, das ist absolut klar. Keine Frage. Und der Manafort zum Beispiel, der Trump,
genau,
Campaign Manager von Trump, der vor Bannon sozusagen die Kampagne geführt hat, der ist wirklich auch ein sehr, sehr shadowy Typ, und der hat wirkliche echte Connections in die russische Oligarchie, das ist auch keine Frage.
So, jetzt haben wir noch Tillerson, der ganz massive Verbindungen nach Russland hat.
Ja, der hat geschäftliche Verbindungen einfach durch seine Mobile-Exxon-Geschichten. Ne? Das ist, glaube ich, relativ normal. Das würde ich jetzt nicht zu überdramatisieren.
Ich weiß nicht, also ich meine, es sind einfach sehr, sehr viele Sachen. Das ist das Irre. Also wenn da von eins kommen würde, aber es gibt ja kaum einen Menschen, der nicht da irgendwie involviert ist. Und ich meine, was ja immer wieder gesagt wird, dass Trump ja wirklich gegen jeden schießt und jeden angreift, aber noch nie ein negatives Wort über Putin verloren hat, sondern immer nur glorreichstes Loben. Und ich finde das schon zumindest,
ja,
hinterfragenswert, sagen wir
es
so.
Es ist fishy, definitiv. Was ich glaube, oder beziehungsweise ich habe jetzt gerade eine Theorie gehört, die Ezra Klein in seinem Podcast erzählt hat.
Mhm. Der hat einen Podcast.
Ezra Klein, ja, die Ezra Klein Show, so ein bisschen, ja, egal. Auf jeden Fall, der hatte hatte folgende Theorie geäußert. Er meinte, die Trump-Campaign, auch gerade weil dort halt einfach keine wirklichen Politprofis am Start sind und waren, ja, haben halt einfach die Russen so behandelt, wie sie auch alle anderen Interessensgruppen, die Gewerkschaften, die die anderen Institutionen, die halt alle natürlich, also wenn du so eine Kampagne machst, so eine Präsidentschaftskampagne, kommen halt die ganzen Interessensgruppen, wollen sich mit dir treffen und so weiter und so fort, ja, und erzählen ihnen, was sie so gut finden und gucken, wo man Common Ground hat. Das ist einfach normal, ja, dass du halt ständig die ganze Zeit sich mit irgendwelchen Interessensgruppen auseinandersetzt. Und irgendwie aus irgendeinem Grund, vielleicht totaler politischer Unbedarftheit, hat die Trump-Campaign die Russen genauso sozusagen unter einem ähnlichen Ding abgespeichert, so, ja, irgendwie, ja, die Russen wollen auch noch was und keine Ahnung was, ja, irgendwie, und Trump mochte die Russen ja sowieso schon lange und den Putin hat er sowieso immer bewundert, und das halt auf so einer Ebene halt irgendwie, ich meine, denk zurück an wo Trump allen Ernstes, nachdem dieser DNC-Hack öffentlich wurde, ja, wo Trump allen Ernstes in einer Pressekonferenz gesagt hat, also ich finde das super, die Russen sollen aber gefälligst mal gucken, ob sie die 25.000 verschwundenen E-Mails bei Hillary Clinton finden, ja. Also das sind so Sachen, was ist diese Naivität, also dass er halt irgendwie dort eine feindliche gesinnte Macht, eine ausländische feindliche gesinnte Macht dort adressiert. Das ist sowieso
normal. Auffordert.
Auffordert, ja, auffordert. Also ich glaube, da hat er gar keinen Sinn für, ja. Also das kommt ihm gar nicht in den Sinn.
Naja, aber gerade das würde, also ich meine, ich glaube, also was ja bisher noch keiner sagt, dass er irgendwie sozusagen von sich aus das gesucht hat, aber dass Russland das genutzt hat, diese Gelegenheit und diese Naivität, um da massiv das ganze Ding zu steuern oder zumindest zu versuchen, in ihre Richtung zu lenken und rechtzeitig Leute zu platzieren, das macht es ja dadurch eher glaubwürdiger als unglaubwürdiger.
Ja, aber ich glaube, diese Kooperation und die Steuerung ist ein bisschen übertrieben. Also ich glaube eher, dass es vielleicht irgendwie Kontakte gab und dass man irgendwie halt einfach so Common Ground gefunden hat, mit dass man Hillary Clinton scheiße findet, ja?
Naja, das kommt klar. Es wird schon... Also es wird schon auf Dauer auf eine Hand wäscht die andere hinauslaufen. Also das ist, irgendwann wird, falls Putin Trump geholfen hat, dann wird er schon rechtzeitig dastehen und sagen, du, das und das ist dafür fällig. Und
ja, aber ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube Putin zum Beispiel selber, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wirklich jemals hat träumen lassen, dass da Trump dort ins Amt hieft, ja. Das war nicht sein Intent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen ganzen Quatsch gemacht hat, dass er diese Hacks angeordnet hat und so weiter und so fort und dass die russische Regierung drin ist und dass sie aber das hatte zwei Dinge. Sie wollten einerseits was gegen Hillary Clinton machen, ja, und zweitens wollten sie Chaos und Verwirrung stiften. Dass sie tatsächlich irgendwie es schaffen würden, Trump an die Macht zu kriegen, ich glaube nicht, dass das jemals überhaupt auf dem Plan stand. Also
vielleicht haben sie nicht die Hoffnung gehabt, das zu schaffen, aber dass sie da...
Es sind sicherlich die Sektenkorken geknallt, keine
dass sie
Frage.
Da, ja, eben. Und dass sie da probiert, Einfluss zu nehmen, das finde ich... Und ich komme da drauf wegen Assange, weil es ja nun relativ offensichtlich ist, nicht nur, dass Assange Trump hilft, sondern dass es ja offensichtlich auch tatsächlich Koordination oder Absprachen gibt zwischen der Trump-Campaign beziehungsweise dem Trump-White House und Assange.
Und wie kommst du darauf jetzt?
Da komme ich darauf, weil hier Roger Stone, jetzt muss ich den Namen schon wieder nachgucken, der ein alter Geschäftspartner von ein alter Freund von Trump ist und auch lange Zeit in der Trump-Campaign drin war. Auf Twitter regelmäßig relativ kurze Zeit, bevor irgendwelche Leaks kamen, die schon angekündigt hat. Bevor die auf WikiLeaks erschienen sind und auch Tweets abgesetzt hat, in denen er sozusagen, haha, ist doch nicht verboten, mit Assange zu sprechen, so nach dem Motto. Also,
aber ich glaube, seine Position innerhalb der Trump-Campaign ist relativ umstritten. Ich glaube, er war am Anfang ein bisschen involviert.
Er war am Anfang involviert, ist nicht ganz klar, entweder gefeuert worden oder selbst gekündigt. Ja. Aber arbeitet offensichtlich mit ihnen zusammen, weil, also zumindest scheinen sie ein sehr gutes Verhältnis zu haben gerade. Und also irgendeine Form von Absprache hat es da offensichtlich gegeben. Und wenn diese, und ich spätestens, also ich meine, spätestens da hört es eigentlich auf,
das ist schon sehr fishy, ja.
Das ist schon extrem fishy. Und von da aus dann noch tatsächlich eine Verbindung nach Russland zu sehen, die würde mich dann wirklich nicht mehr überraschen. Insbesondere, wo eben, wie du richtig sagst, Trump so ein Russland- und Putin-Bewunderer ist. Und da gibt es ja jetzt auch, ist ja gestern aufgetaucht, diese Geschichte, dass halt ein weltweit gesuchter Mafia-Boss jahrelang 3 Stockwerke unter Trump im Trump Tower gewohnt hat. Und das letzte Mal, dass dieser Mafia-Boss in der Öffentlichkeit gesehen wurde, war auf der Miss Universe-Veranstaltung neben Trump. Also der hat offensichtlich massive oder hat offensichtlich Beziehungen zur Mafia und auch zur russischen Mafia. Und ich glaube, wenn du bei der russischen Mafia bist, dann bist du von Putin wirklich nur noch 3 Millimeter entfernt. Und es ist und ich meine, an diesen ganzen Geschichten hier mit Dokumenten, wie hieß da damals dieses Dossier über Trump, was aufgetaucht ist?
Ja, von dem John Steele. Steele auf jeden Fall.
Das scheint ja auch zu einem größeren Teil der Wahrheit zu entsprechen. Also das wurde ja auch am Anfang relativ abgetan, aber das scheint ja auch doch durchaus eine gewisse Substanz zu haben.
Also, aber was ich bei der Gelegenheit kurz mal vielleicht mal anmerken sollte, ne? Also haben wir in der Politik, in der weltweit überall in der Politik jemals eine postnationalere Veranstaltung gesehen, als die Nationalisten gerade veranstalten, mit der Achse Assange, Putin, Trump gegen die CIA, ja, also es gibt nichts Postnationaleres als die Nationalisten, das ist so krass. Oder Erdogan, ja, der halt irgendwie in Deutschland Wahlkampf machen will oder in Holland und so. Also diese Nationalisten, ich sag dir, das sind die absoluten Totengräber des Staates.
Ja, die also wenn einer schafft, den Staat zu überwinden, dann die Nationalisten.
Absolut, ja. Mit den Nationalisten, ich nehme das dir nicht ab, die sind absolute Postnationalisten. Die interessiert sowas wie Grenzen und Souveränität, das ist denen alles so scheißegal, ja.
Da ist was Wahres dran. Oh Mann, ja, die Nationalisten sind die eigentlichen Globalisten.
Absolut. Und wenn du dir anguckst, wie die sich total krass vernetzen über alle Staatsgrenzen hinweg, ne, das ist ja auch interessant. Also ich glaube, die Globalisten waren noch nie so global vernetzt, wie die Nationalisten gerade sind.
Ja, das ist tatsächlich ein erstaunliches Phänomen. Da hast du absolut recht. Das ist, ich meine, es ist einem auch schon vorher aufgefallen, dass dann, wenn dann AfD-Leute zusammen mit Le Pen da sitzen und mit Bilders und so weiter und so fort. Mittlerweile würden sie es wahrscheinlich nicht mehr solche Bilder machen, aber
Le Pen ist falsch, ne? Le Pen.
Le Pen.
Le Pen ist das Brot.
Okay, ich kann kein Französisch. Le Pen. Genau. So richtig, wie man es als Deutscher aussprechen würde.
Le Pen, ja.
Le Pen. Okay.
Le Pen.
Werde ich mir merken.
Le Pen. Le Pen ist das Brot.
Okay, gut. mit Le Pen. Egal. Also, das ist schon ganz erstaunlich. Was ich ja nochmal sagen würde zu diesem Merkel-Besuch.
Das ist auch Hammer. Die Bilder, die wir da haben. Das war ja wirklich, alter Schwede. Das war ja das Giftfest schlechthin, oder?
Ja.
Das war ja.
Stimmt,
Giftfest. Alter. Das war wirklich einfach. Ich habe Merkel noch nie so. Sie war absolut in Topform, was ihre Gesichtsentgleisung angeht.
Es gibt ja hier den Vorschlag, man sollte doch Merkeln zu einem Wort machen.
So, das habe ich auch gesehen.
Ja. I thought I was doing fine, but then she murkled me.
Ja. Ich wollte mit einem Blick umbringen. Ja. Ja. Ich meine, ich kenne diesen Blick, den hat sie manchmal bei Putin auch drauf gehabt.
Ja.
Ne? Aber bei Trump war das halt so wirklich, wow.
Das war vor allen Dingen so ein geiles Spiel mit dem Publikum. Also so diese eine Situation, wo er probiert so, ja, wir waren ja hier, ich bin ja auch, werd ja auch überwacht, da haben wir ja was Gemeinsames. Wie sie dann erst ihn anguckt, dann nochmal ins Publikum, so diese Rückversicht, hat er das gerade wirklich gesagt? Und dann nochmal zurück auf ihn, wie das so, und die Leute auch alle loslachen und sowas. Das war höchste Comedy. Das war
das ist wirklich Comedy-Gold auf jeden Fall. Ja, ja.
Und ich finde ja auch in dieser, nach dieser Pressekonferenz, wo ja auch einige, wo er ihr nicht die Hand geschüttelt hat und so.
Ach, das war der Hammer. Das war doch, wie er da sitzt, wie ein beleidigtes Kind.
Aber so unfassbar, komm, oder?
Komm, Donald, gib mir doch mal die Hand. Yeah. Du bist nicht meine wirkliche Mama.
Ja, und wo dann so ein paar Leute direkt danach so getan, ja, also das ist halt, er hat ja mal gezeigt, wo es lang geht und sowas. Nee. Das so sitzt niemand da, der jemand gerade gezeigt hat, wo es lang geht. So sitzt jemand da, der gerade gezeigt bekommen hat, wo es lang geht. Ich glaube nämlich, was Trump überhaupt nicht abkonnte, war eine Frau auf Augenhöhe, die ihm widerspricht. Und ich glaube, das ist in dem Meeting davor passiert. Und der ist in sich zusammengefallen. Wenn die G20 halbwegs schlau wären und irgendwas gegen Trump durchsetzen wollen und mal ihr Ego zurückstellen wollen, dann sollten sie jede Verhandlung von Merkel führen lassen oder, ja, nee, von Merkel, weil sie die einzig mächtige Frau im Augenblick ist, die Trump widerspricht. Und das,
wie die Amis gerade auf Merkel abgehen.
Total.
Das ist krass, ne? Oder das ist echt so lustig.
Gerade Merkel ist gerade so die Heldin der Linken, der amerikanischen Linken. Dass es so weit nochmal kommen würde.
Auf jeden Fall, ey. Hab ich ja gepostet, dieses Video.
Ja, das Video, dieses College-Humor-Video mit dem Trump.
Genau, ja.
mit dem Merkel-Musical. Das war großartig. Ich habe sehr gelacht.
Das ist echt auch. Auf jeden Fall, ja, Merkel, ist auf jeden Fall spannend, dass sie, wie sie dort wahrgenommen wird. Genau, es gab dieses eine Meme, irgendwie, da sah man irgendwie Obama mit so einem Kind im Weißen Haus bei so einer Foto ab, ja, irgendwie, und danach das Foto mit Merkel und mit Trump und darüber dann halt the tradition of the White House when the leader of the free world meets a kid.
Ja. Das ist halt so ein Moment, wo ich mir schwer fällt vorzustellen, dass dieser Mann eine große Zukunft hat da in diesem System. Weil, also, das sollte doch, also, so dieses, der ist Fernsehmensch, der ist ein Entertainer, der sollte doch in der Lage sein, sowas halbwegs glimpflich über die Bühne zu kriegen.
Das ist, was so krass ist, dass er halt wirklich seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Ne?
Ja.
Also, das hat man ja schon gesehen, als er zu diesem Antrittsbürosuch bei Obama war im Weißen Haus. Ne? Und dann, da hat er ja ähnlich geguckt, ja? Nachdem Obama ihm wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger über die Investigation über seine Russland-Connection eingewiesen hat. In seinem privaten Gespräch, da bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile, dass das darum ging, ja. Und Trump halt wirklich nur noch wie versteinert bei der Foto abgeguckt hat. Ja, also so, als ob ihm da echt gerade echt mega krass über die Laust über die Leber laufen ist. Und bei Merkel genauso. Also da ist irgendwas vorgefallen, dass sie hat ihm irgendwas gesagt. Wir wissen es nicht, ne, aber. Mhm. Und er kann seine Emotionen nicht verstecken, so. Ja, er kann.
Ich glaube, das ist diese Ehrlichkeit, die seine Wähler auch tatsächlich ein bisschen müssen gerade.
Ja, das ist diese Authentizität. Ich glaube, ja. Ja. Also er kann dann auch nicht anders. Ne? Also er ist dann das bockige Kind. Ja.
Und
das ist echt total krass.
Und das ist halt so, das ist das, was ich so ein bisschen habe, dieses Gefühl, dass er halt früher als im Wahlkampf und so, und das schafft er ja offensichtlich auch noch bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, oder, also ich, was ja das Irreste ist, dass ein Präsident nach 2 Monaten im Amt oder schon seit 1 Monat Wahlkampfveranstaltungen macht, jedes Wochenende. Und da dreht er ja offensichtlich noch auf, und das ist ja offensichtlich was ihm großen Spaß macht und wo er dann quasi unter den Seinen ist. Aber sobald er auch nur ein bisschen in einem in einem, ich wollte gerade sagen feindlichen, aber in einem nicht ganz so homogenen Umfeld ist, scheint er doch ziemlich in sich zusammenzufallen. Und das ist, hast du das mitgekriegt mit diesen Veterans Affairs Dingsbums? Trump hat irgendwie Pressekonferenz gegeben, vor der Presse hat er so erzählt, was jetzt so die nächste Woche ansteht und so, und hat gesagt, ja, heute Abend treffe ich mich, das wird ein wichtiges Treffen mit den mit Veteranen und sowas und da und da, und das wird mein erstes, oder er hat nicht gesagt, dass es sein erstes Treffen ist, aber es wäre sein erstes Treffen geworden, und ja, und das wird wichtig, und alle, die was mit Veteranen zu tun haben, werden da sein, und neben ihnen sitzt sein Secretary for Veteran Affairs. Also der zuständig ist, und der fragt ihn so, wirst du auch da sein? Und der schüttelt so den Kopf so, nee. Den haben sie vergessen einzuladen.
Na echt?
Ja, der sitzt neben ihnen in dieser Presseerklärung und sie haben vergessen, ihn einzuladen. Und dann ist dieses Meeting unerwartet abgesetzt worden, was für denselben Abend angesetzt war.
Krass.
Und das sind so Sachen, wo es mir schwerfällt, also vielleicht ist das ja genau der Trick oder sowas, aber jemand, der es nicht schafft, seinen eigenen Secretary for Veterans Affairs zu seiner Veterans Affairs Veranstaltung einzuladen, wie will der die Diktatur auf die Beine stellen? Also klar, es kann natürlich sein, dass sie ihm zufällt und weiß der Teufel was, aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Er kommt mir immer weniger vor wie ein
Also, aber das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ne? Also die Administration ist alles andere als effektiv, das gebe ich völlig zu, also und ich habe ja gesagt, irgendwie es braucht ein Jahr, um sie, damit er irgendwie arbeitsfähig ist. Mhm. Also er braucht aber eigentlich nur gute Leute um sich herum. Und ich glaube, er hat da schon
ganz. Meinst du?
Er hat da, glaube ich, einen guten Kern von Leuten, also sich mal einen fähigen Kern von Leuten hat er. Und ich glaube, er hat aber noch nicht sozusagen in die Tiefe die Leute so. Ja, und ich glaube, das muss noch erst kommen. Und wenn er das hat, dann Gnade uns Gott.
Also ich befürchte, dass sein Führungsstil das ermöglicht. Aber ich weiß es nicht.
Was heißt sein Führungsstil? Man kann ihn ja irgendwie auch gut steuern, wie gesagt. Also indem man einfach irgendwas auf Breitbart schreibt und schon.
Ja aber so Policy. Dieses. Also dieses. Naja, na, erstens gegen hier, dass er Ryan Care oder Trump Care deswegen absagt, dazu hat es nicht gereicht. Scheint zumindest so bisher. Klar, im Endeffekt, falls es schief geht, wird er nie dafür gewesen sein, na klar. Aber andererseits hast du halt dieses, dieses Kompetitive, was er halt bei seinen Leuten immer haben will. Also ich glaube, er ist nicht in der Lage, ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Und es kann natürlich sein, dass es Ben schafft, dann irgendwie neben ihn so ein Team aufzustellen, was der perfekte Einflüsterer ist oder sowas, oder so den Eindruck erwecken kann, dass er dann schafft, um ihn rum eine Situation zu schaffen, dass, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Trump auch zu paranoid ist dafür, schlicht und ergreifend. Also ich bin mir nicht, also ist meine Hoffnung natürlich auch.
Also Stalin, Mussolini, Hitler, die waren alle total paranoid.
Ja.
Also vor allem Stalin, ja, der hat im Endeffekt seine gesamte Führungsriege, hat er einfach alle nacheinander liquidieren lassen.
Ja, aber der hatte auch, er hatte schon eine Diktatur. Also er hat die Diktatur selber mit auf die Beine gestellt, sozusagen.
Ja, die und hat ihm Lenin besorgt und dann hat er ihn,
Hat er ihn möglicherweise, ja. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwelche Theorien, dass Stalin Lenin beseitigt haben könnte? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall.
Er hat ihn auf jeden Fall abgesetzt.
Ich glaube, dass ich weiß nicht, es fällt mir schwer zu glauben. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist ein Gefühl. Es ist, ich sehe das Ganze und inzwischen, vielleicht ist es der Untergang der Welt, aber ich im Augenblick, also ich sehe nicht, wie jemand, der sich so schlecht unter Kontrolle hat, tatsächlich längere Zeit lang als ich meine, Putin zum Beispiel investiert so viel Zeit darin, als mächtiger Mann rüberzukommen und mächtig zu wirken und sowas. Und der ist da auch diszipliniert und ich glaube, persönliche Disziplin gehört auch dazu.
Und er hat auch Intelligenz.
Und das sehe ich bei Trump nicht. Bei Trump, der war halt schon immer so ein bisschen laissez-faire, so ein bisschen locker und so und aus der Hüfte geschossen, und ich glaube, das hat ihn auch populär gemacht bei seinen Wählern, aber er ist halt nie als, er ist halt als Macher rübergekommen, aber ich habe das Gefühl, das zerfällt gerade, und das wird auch seinen, über kurz oder lang wird das auch seinen Wählern auffallen. Also ein Teil seiner Wähler. Natürlich nie allen. Es gibt, wird in 50 Jahren wird es Leute geben, die sagen, oh, Trump war der Größte. Ich meine, das muss man mal sagen über Hitler, dass Leute Hitler immer noch für einen großartigen Strategen halten, obwohl er wirklich beeindruckend unter Beweis gestellt hat, dass das nicht war. Klar, natürlich wird es Leute geben, die ein bisschen alle Ewigkeiten folgen. Aber
ich glaube auch, dass diese historischen Vergleiche nur so und so weit führen.
Ja.
Ich glaube, dass wir schon eine ziemlich spezielle und außergewöhnliche Situation haben, die Trump überhaupt auch erst ermöglicht hat, also Internet und so weiter und so fort, die Internetrevolution, die, glaube ich, jetzt erst so richtig anfängt, sozial einzuschlagen. Und ich glaube, dass wir da deswegen auch nicht allzu sehr uns an den Regierungsmodellen vergangener Diktaturen so sehr orientieren müssen. Also ich glaube, wir haben momentan ein System, das extrem instabil ist, das extrem chaotisch ist, das extrem schwierig vorherzusehen ist, und nach allen Maßstäben, die wir so kennen, hast du, glaube ich, recht, dass man sagen könnte, okay, das kann nicht funktionieren, das kann nicht lange funktionieren, das wird irgendwann in sich zusammenbrechen und so weiter und so fort. Was ich jetzt ja gerade in meiner Reihe versuche zu analysieren, das Regime der demokratischen Wahrheit ist ja nicht nur einfach nur die Frage, wie Lügen funktioniert in der Trump-Regierung, sondern es geht vor allem darum, und da bin ich sozusagen gerade auch an diesem Punkt in der Analyse, zu sagen, dass das System der demokratischen Wahrheit nicht wirklich eins ist, das top-down funktioniert, das halt so funktioniert, dass irgendwie es Trump an der Spitze gibt als den Diktator, der halt einfach sagt, wo es lang geht, und dann wird das halt nach unten durchgereicht und alles ist gleichgeschaltet, weil es der Diktator so will. Das ist sozusagen das traditionelle Modell. Im Atlantic gab es jetzt gerade auch einen Artikel, der sich gerade damit beschäftigt hat, wie Trump sozusagen so empfänglich ist für die ganzen Verschwörungstheorien und aus diesem ganzen Mediensystem. Und sie nannte das auch sehr schön eine Bottom-up-Propaganda. Ja? Also es ist wie Propaganda, ja, wo eigentlich normalerweise sozusagen die Spitze des Staates bestimmt, was dann die Medien an sozusagen Narrativen aussenden. Aber im Endeffekt haben wir das Gegenteil. Wir haben eine Bottom-up-Propaganda. Wir haben ein System von rechten Medien und Ideologien und Kulturen, die entstanden sind und die eine ganz, ganz große Resonanzmasse innerhalb der USA anspielen und steuern. Und die Narrative und Verschwörungstheorien und Meme und so weiter und so fort produzieren, die dann wiederum von der Spitze aufgenommen und weiter verbreitet werden. Das heißt also, dieses Bottom-up-Propaganda ist halt, also ich habe immer das Gefühl, diese Konzentration, auch die, was wir jetzt gerade ganz viel gemacht haben, diese Konzentration auf Trump ist so ein bisschen wie die Konzentration auf die Spitze des Eisbergs. Uns entgeht das meiste. Wir sehen nur den Hampelmann da oben und denken uns, das kann ja nicht gut gehen. Aber ich glaube, dieser Hampelmann da oben ist nicht so wichtig für das, was eigentlich sozusagen momentan googelt.
Du meinst,
er ist ausdrückbar.
Bis zu einem gewissen
Grad. Nicht so, ganz so krass würde ich nicht sagen, aber schon in gewisser Hinsicht. Mhm. Ich glaube, er ist schon so ein bisschen der ideale Kandidat, gerade weil er weil Trump bringt keine eigene Ideologie mit. Ne? Trump ist, man kann von ihm halten, was man will, aber er ist kein Ideologe. Er ist nicht wie Hitler oder wie Stalin, die jetzt irgendwie einen ganz krasse ideologischen Background haben und einfach glauben, dass sie das Richtige tun, weil sie auf der richtigen Seite der Geschichte sind, weil sie eine krasse Ideologie haben. Das ist bei Trump nicht der Fall. Bei Trump ist es so, dass er relativ Er ist eigentlich eine Leinwand, ja. Du kannst eigentlich alles auf ihn projizieren. Und deswegen haben ja auch viele Leute gedacht, dass Trump ja eigentlich ein heimlicher Liberaler ist. Und wenn wir den jetzt wählen, dann ist das eigentlich ein guter Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern. Das war wirklich ein Narrativ von viele ja, Leute, ihn zu wählen. Und ganz andere, und andere Leute haben ihn völlig anders gesehen. Die haben gesehen, oh, ey, der ist ja weit rechts von den Republikanern. Super, den wähle ich, ja. Also jeder konnte in ihm sehen, was man will. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist er nicht austauschbar, sondern er ist schon in gewisser Hinsicht so der ideale Kandidat.
Naja, aber
dieses
ja.
Systems. Also was ich als System beschreibe oder als Kultur, ja, irgendwie als eine kulturelle Konfiguration.
Aber ist denn da, also genau das meine ich ja, ist denn da sozusagen in dieses leere Behältnis, in das man alles reinprojizieren kann, glaubst du denn, glaubst du denn nicht, dass er einfach zwangsläufig einen Großteil seiner Basis enttäuschen muss?
Ja, aber solange er schafft, also Simon, ne, das ist auch wieder, auch in dieser Hinsicht ist Trump nicht austauschbar. Wenn du dir seine gesamte Geschäftskarriere anschaust, dann war er immer verdammt gut darin, Verantwortung von sich zu schieben. Ja? Also es hatten immer die anderen Schuld. Egal was passiert, also wenn er pleite geht, wenn er, egal was war, ja, es hatten immer die anderen Schuld. Und er hat sich immer irgendwie rauslaviert aus jeder Verantwortung. Und wenn du dir zum Beispiel dieses verunglückte Jemen-Kommando da angeguckt hast, ja, da war es ja genauso. Also, er hat den Befehl gegeben, das Ding zu machen, ja. Das geht schief. Was sagt er? Ja, es war ja nicht mein Ding, es war ja von den Generälen, ja.
Genau.
Er hat sich, also das muss man sich mal vorstellen. Es ist, so etwas wäre, das ist wirklich unprecedented, ja. Sowas war unter noch keinem Präsidenten überhaupt nur denkbar, dass ja irgendwie der Präsident einen Befehl gibt für eine militärische Operation, sich hinterher hinstellt und sagt, ich habe doch nichts mit zu tun.
Ja, das ist ja, mittlerweile ist ja sein...
Und sich nicht hinter seine Generäle stellt, sondern seine Generäle die Schuld zuschiebt, ja. Also das, sowas hat es noch nie gegeben, ja. Und bei Trump, ich glaube, wir sind einfach auch so mittlerweile so gewöhnt daran, dass wir einfach so, ja klar, was denn auch das, sonst?
Ich meine, mit dieser GCHQ Behauptung, wo er sagt, wieso wendet ihr euch an mich? Ich hab doch auch nur gesagt, was ich bei Fox gesehen habe, Mr. Fox fragen.
Ja. Ja, das ist so geil, oder?
Und wo er dann in dieser Veranstaltung dachte, dass da wollen die Medien mich verantwortlich machen für das, was ich von ihnen wiederhole. Wie, also ja, genau. Soll ich dann die Verantwortung?
Oder in dieser Pressekonferenz, wo er dann sagt, so ja, also ich habe ja die meisten Stimmen gehört von allen Republikanern. Und dann kommt dann die Frage,
wie von allen?
Ja, aber von allen über, ja, was ist denn damit und so weiter, was ist denn mit den Zahlen, ja, ich meine natürlich von allen Republikanern, okay, was ist denn mit dem und dem, so, ja, ich habe das auch nur irgendwo gelesen.
Nee, das sind die Zahlen, die man mir gegeben hat, also irgendeinen Mitarbeiter
gegeben. Ja, sorry, ich habe das mal mir gegeben. Also, es ist so unglaublich, also ich meine, es ist halt wirklich, also wenn so ein Fünfjähriger, ja, er ist wirklich wie so ein Fünfjähriger. Ja.
Mein der Sohn hat, ist an vielen Fällen reflektierter als der. Und das meine ich ernst.
Ja, und der nimmt wahrscheinlich mehr Verantwortung auf sich. Das ist so ein, also, und was ich meine, ja, das ist halt der Punkt. Also, das heißt, dieses Hinauslavieren aus allem Möglichen, ja. Das kommt uns kindisch vor, und das ist albern, ne? Aber im Endeffekt, in Kombination mit dem Narrativ, das halt irgendwie Conway und Konsorten stricken, funktioniert das halt einfach. Also ich glaube, es funktioniert, weil es hat über die Wahlkampf funktioniert, was wir schon komplett für irre gehalten haben, funktionieren kann. Aber es hat funktioniert und ich glaube, die Leute sind empfänglich für sowas. Der Punkt ist ja der, die Leute wollen das glauben. Ja, die wollen, also vor allem diejenigen, die Trump gewählt haben, die wollen doch glauben, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben.
Natürlich.
Die wollen glauben, dass Trump der richtige Typ ist, um da mal so richtig aufzuräumen in diesem Sumpf und so weiter und so fort. Und sie brauchen ja nicht wirklich ein überzeugendes Argument dafür, dass sie richtig liegen, sondern sie brauchen nur eine Entschuldigung dafür, ist nicht in Frage zu stellen. Sie brauchen kein Argument, sondern sie brauchen nur eine Entschuldigung, nicht hinter ihre eigene Überzeugung schauen zu müssen.
Ja, ich
und das ist das, was diese Narrative bewerkstelligen.
Aber das funktioniert doch auch nicht ewig. Das funktioniert doch wirklich auch nicht ewig. Das ist doch was sich abnutzt nach
bis zum Coup halt, ne? Muss es funktionieren.
Ich weiß nicht. Also vielleicht, ich sehe diesen Mann, ich sehe seine Regierung, ich sehe, wie sie sich verhalten und klar, du kannst natürlich leicht argumentieren, ja klar, die verschwenden einfach keine Zeit darauf, dass diese Sachen vernünftig zu machen. Die guten Leute bei denen arbeiten einfach im Hintergrund an dem Coup und
wenn sie sowieso, was alles schief geht, können sie halt auf jemand anders schieben. Das ist, was Trump immer macht.
Ja, aber vielleicht hat er auch den Coup nicht. Verstehst du? Vielleicht geht der auch schief.
Ja.
Vielleicht ist der schon schief gegangen.
Ja.
Also ich finde ja...
Ich meine, der Coup ist halt dann schief gegangen, wenn er erfolgreich ist. Also wenn jemand tatsächlich Trump stürzt.
ja, also, aber nee, ich meine, also ich frage mich auch, ob er sich... Also am Anfang hatten wir dieses krasse hohe Tempo, dieser Muslim-Ban, der innerhalb kürzester Zeit kam, diese Sachen. Und dieses Tempo, das hat ja dann plötzlich massiv an Fahrt verloren.
Ja.
Ich frage mich, ob das ein Strategiewechsel war. So, okay, wir haben das mal getestet, vielleicht war das auch ein Experiment, was von vornherein nur auf Zeit angelegt war, sozusagen. Wir wollen mal gucken, wie die Medien reagieren und wir machen da zwei so eine Sachen und mal gucken, wie weit wir kommen und daraus werden wir Erfahrung sammeln. Kann natürlich sein, dass das so eine total geile Strategie war. Kann aber auch sein, dass einfach, dass Trump einfach hin und her gefloppt ist und dann halt im Endeffekt hat er halt immer noch das Sagen und das letzte Wort und dass in dem Moment, in dem er sowas dann nicht mehr anrührt, dass dann auch kein anderer das mehr so richtig anrührt. Und ich meine, er hat ja getwittert dann beim ersten Mal, ja, see you in court, jetzt kann ich court nicht richtig aussprechen, also wir sehen uns vor Gericht und
das sagt er zu einem Richter.
Sagt das zu einem Gericht. Gericht, wir sehen uns vor Gericht. Ja.
Well.
Das höre ich öfters mal. Und dann kommt dann halt nichts mehr. Sondern er hat dann halt und dann planen sie halt den neuen, der dann sofort wieder weggefangen war. Und dann sagt er halt, ja, wäre eh dafür gewesen, dass wir von vornherein den ersten Muslim-Ban durchdrücken. Und was wahrscheinlich nicht heißt, dass er das tatsächlich der Meinung war, sondern dass er so ein bisschen hin und her gerissen war. Und jetzt im Nachhinein ist er sich natürlich total klar, dass er da nur vom Falschen auf die falsche Fährte gelockt worden ist.
Das und, Geile ist ja mit diesem Muslim-Ban, ne? Ist ja irgendwie, die ganzen Lawyer, die dagegen Trump kämpfen, ne?
Ja.
Irgendwie gegen seine ganzen Sachen so. Die sagen ja mittlerweile öffentlich, ja, ey, das ist total super, der Trump soll mal weiter über den Muslim-Ban reden und der Ben soll über den Muslim-Ban reden, das ist alles total super, das kommt alles bei uns in die Akte, das sind alles unsere Pro-Argumente, warum das halt unconstitutional ist, ne? Also ich meine, der Grund, warum sie es super leicht stoppen konnten, war halt, dass Rudy Giuliani sich einfach in eine scheiß Talkshow stellt und erzählt, dass Trump ihn gebeten habe, einen Muslim-Ban zu bauen, der aber nicht wie einer ist. Der aber irgendwie legal ist, ja. Ich meine, hallo? Ich meine, was kannst du einem Anwalt, der deinen scheiß Muslim-Ban bekämpfen willst, noch für bessere Argumente liefern als genau das?
Ja, ich höre in letzter Zeit sehr häufig den The Daily Podcast hier von der New York Times, den ich sehr, sehr schätze.
Ja, wir müssen, glaube ich, heute mal kurz eine Sektion einführen, wo wir mal Podcasts empfehlen.
Achso, okay. Außer The Daily höre ich in letzter Zeit tatsächlich quasi gar nichts, ehrlich gesagt.
Okay.
Und
ist auch ja Daily halt. Ne?
Ist ja auch, es sind aber Daily 20 Minuten. Das ist sehr angenehm. Also das kann man so, ja. das schafft man zwischendurch wegzuhören. Ist auch, ist gut gemacht. Ist besser. Ich habe dann irgendwie, ich habe eine Folge davon zu Ende gehört und 20 Minuten vergehen halt relativ schnell und saß gerade irgendwie im Auto und habe gedacht, ach, jetzt höre ich doch nochmal eine Folge, mal gucken, ARD Radio Feature ist ja, sind ja auch ein paar ganz gute Sachen dabei. Und ich war gerade in so einem gut produzierten Radioformat Laune sozusagen und tiefe Informationen und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen, so ein ARD-Radio-Feature zu hören und musste innerhalb kürzester Zeit abbrechen, weil das einfach nicht gut gemacht war. Also einfach technisch nicht gut gemacht. Also war halt die ganze Zeit mit Musik hinterlegt, sodass man nicht vernünftig verstehen konnte, was der sagt, weil ich konnte das Radio auch nicht beliebig weit aufdrehen, weil das Kind hinten im Auto schlief und ich wollte, der einzige Grund, warum ich losgefahren war, damit das Kind einschläft und das hat halt mit The Daily ganz gut funktioniert, weil die halt einfach sprechen, ohne im Hintergrund Musik zu machen. Und
so wie wir. Wir sind auch total super produziert.
Wir sind auch super, super produziert, ja. Und auf jeden Fall. Ja, es gibt nichts Dümmeres, als im Hintergrund Musik zu machen. Und guter Podcast, und der hat halt auch einer aus der Rechtsabteilung von der New York Times, der halt über solche, und der meinte, das ist wirklich, man wünscht keinem Anwalt einen Klienten wie Trump, der so die ganze Zeit in den Medien darüber redet. Und wenn du dir mal dieses Urteil da aus Hawaii anguckst, das setzt sich inhaltlich mit dem eigentlichen Dokument kaum auseinander wirklich, sondern es ist im Wesentlichen Trump-Zitate aneinander geklettert. Und wenn er jetzt sozusagen, bevor das Ding dann durch ist, sagt, ja, ich wollte das eh nicht, ich wollte ja eh den ersten durchdrücken und eigentlich war das ja nur der Versuch, das irgendwie legal zu machen, dann ist ganz klar, dass das halt natürlich im Wesentlichen, also er sagt ja selber, das ist im Wesentlichen das gleiche wie das erste.
Wenn er das sowas sagt, ja, dann ist es halt irgendwie klar, das ist ein Argument der Gegenseite. Hallo.
Und verstehst du, und bei solchen Sachen fällt es mir, wie gesagt, schwer. Also ja, du kannst dich damit rausreden und du kannst deine Basis vielleicht irgendwie damit retten und du hast die Hoffnung oder so weiter. Aber wenn er diesen Muslim-Ban handwerklich einwandfrei gemacht hätte und ein bisschen die Schnauze gehalten hätte und halt ein bisschen besser gewesen wäre, dann müsste er gar nicht großartig rumargumentieren oder müsste sein White House gar nicht rumargumentieren, sondern hätten sie einen Erfolg in der Tasche. Und
gut, also ich sag's mal so allgemein, ja? Also ich misstraue diesem Vertrauen an die Institution.
Ja.
Ich misstraue dieser Idee, dass der Kongress Trump irgendwie in die Schranken weist, dass die Gerichte Trump in die Schranken weist. Also ich misstraue dem einfach, weil ich sehe, dass Trump eben und dass Trumps Basis erstens überhaupt kein Verständnis für Gewaltenteilung hat.
Ja.
Ja? Das ist denen scheißegal. Mhm. Die sehen und dass Trump es schafft oder zumindest versucht, so darzustellen, als ob Gewaltenteilung eigentlich im Endeffekt nichts anderes ist als ein Putsch. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, dass je erfolgreicher die Gewaltenteilung daran ist, Trump handlungsunfähig zu machen, desto besser kann er seiner Basis verkaufen, dass dort dieser Putsch am Start ist.
Mhm.
Und desto besser kann er sich als Opfer inszenieren und desto besser kann er seine Leute mobilisieren, dann halt wirklich, keine Ahnung, den Putsch zu machen. Ja? Also,
da habe ich jetzt aber an zwei Stellen habe ich Probleme mit. Erstens, seine Wähler sind einiges, aber niemand, die einen Verlierer wählen. Und das ist halt, ich glaube, ein ganz wichtiger Teil, warum er gewählt worden ist, war halt, weil er ein Gewinner ist und weil er die Welt in Gewinner und Verlierer aufgeteilt hat und weil er immer auf der Seite der Gewinner stand.
Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher, aber gut, ja.
Und das halte ich halt für, und darum, vielleicht kann er es drehen, ohne Frage, aber das halte ich halt für einen toughen Sell. Jetzt plötzlich, ich weiß, er hat mich zum Präsidenten gemacht, aber die sind immer noch böse zu mir und ich bin ja eigentlich das schlimme Opfer und ihr müsst mich jetzt verteidigen, weil ich muss jetzt und...
Sieh mal, ne? Erst Siegfried, den sie gegen das Monster losgeschickt haben, gegen den Drachen losgeschickt haben, ja? Ja. Er kämpft nicht gegen irgendwen, er kämpft wirklich gegen das Böse, gegen das große Monster der Washingtoner Bürokratie und der Washingtoner Eliten. Es ist nicht einfach irgendein Kampf, es ist der epische Battle, in den sie ihn geschenkt haben. Und da ist es ganz klar, dass er es nicht einfach haben würde. Ja, das ist so ein bisschen, also ich versuche gerade.
Naja, aber wenn, dann würde ich es ja probieren, wenn, dann würde ich ja zusehen, dass ich so drehe, dass ich sage, hier, ich bin schon so weit gekommen und jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe, weil alleine kann ich es nicht schaffen.
Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so laufen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er halt irgendwie dann irgendwann den Erdogan macht und sagt, geht alle auf die Straße und verteidigt die Demokratie, ja, gegen die bösen Machenschaften des
Obama. Aber da, wo sie sind, gibt's
Obama
doch gar
Schattenkabinett.
Da, wo die Trump-Wähler sind, gibt's doch gar keine Straßen. Aber das funktioniert zum Beispiel, ich meine so diese, es gibt ja...
Holt euch Washington und dann marschieren 1 Million Trump-Wähler bis in die Zähne bewaffneten auf Washington.
Aber sie würden nicht kommen. Ich meine, guck mal, seine Inauguration war relativ schlecht besucht. Es gab in letzter Zeit Trump-Supporter-Veranstaltungen, wo die Leute in ein Dutzend aufgetaucht sind. Also du hast Trump-Support-Veranstaltungen in Großstädten, wo 12, 13 Leute da sind. Die scheinen nicht zu kommen.
Also Revolution fällt aus, sagst du?
Ich weiß es nicht genau, aber ja.
Ich glaube ganz ehrlich, es braucht nur den einen Mobilisierungsevent und ich weiß nicht, was er sein wird. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er kommt und dass sie eigentlich darauf warten, dass dieser Event kommt. Vielleicht ihn sogar herbeiführen, da will ich es aber nicht rumspekulieren. Aber es passiert ja immer irgendwas. Irgendwas ist passiert ja immer. Ja?
In Gades übrigens auch vorm...
Ja, nur auch in London habe ich gesehen.
In London ist irgendwas, ich weiß jetzt, ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr reingeguckt oder gar nicht.
Es gab eine bewaffnete Geschichte irgendwie in London. Es gab 4 Tote, glaube ich, oder sowas.
Das Einzige, was zählt bei solchen Sachen, ist ja, welche Hautfarbe hatte der Attentäter und...
Das reicht aber nicht für Trump jetzt, ne? Also Trump wird das sicherlich aufgreifen und er wird wieder sagen, so, ja, hier, wir sehen, wie das ist so mit diesen Moslems und den Immigranten und das wird er sicherlich aufgreifen, aber das reicht natürlich jetzt nicht für seinen Putsch, ne? Also da muss schon was in den USA passieren und das muss schon krass sein, also es muss schon ein bisschen krasser sein. Also ich glaube, sowas wie in Orlando, ja, also oder was, Atlanta, ich weiß nicht mehr. Jetzt bin ich schon wieder wie Spicer. Bowling Green, genau. Sowas wie ein Bowling Green. Das ist ja auch der Hammer, ne? Diese Bowling Green-Geschichte. Das ist so durchgeknallt, dass einfach Kellyanne Conway sich in die News stellt und ein Massaker erfindet. Ich meine, wie krass ist das, ja?
Ja, sie hat's ja nicht mal erfunden, das ist ja das Ding. Das habe ich, glaube ich, schon mal letztes Mal gesagt. Erfinden hätte ich, wow, hat die Frau Chuzpe. Das muss man erstmal hinkriegen. Nee, sie hat einfach ihre Fakten durcheinander gebracht. Sie hat sich einfach geirrt und dann im Nachhinein haben sie halt den Irrtum probiert, auf Teufel komm raus, wie, ja, das war totale Absicht dastehen zu lassen. Das war einfach, und das ist es, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Gut. Ich würde sagen, lass uns mal nochmal ein paar Podcasts empfehlen und dann ist gut. Ich im Endeffekt schon seit ich noch während des Wahlkampfes von Donald Trump, spätestens irgendwo zwischen der Präsidentschaft von Donald Trump und dem Brexit habe ich angefangen, ganz, ganz viel politische Podcasts zu abonnieren. Der Hunger wurde auch übrigens dadurch geweckt, dass ich die Lage der Nation gehört habe, angefangen habe zu hören, dass mich wirklich sehr viel Spaß bereitet hat. So als erster Tipp vielleicht, aber den kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr wahrscheinlich alle schon abonniert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass kaum Hörer, die uns hören, die Lage nicht abonniert haben.
Weiß nicht, aber
so jetzt mal so als Estimation. Aber amerikanische Politik habe ich dann angefangen viel zu hören. Ich habe den 538 Politics Podcast abonniert.
Okay.
Das ist 538, kennt ihr vielleicht, das ist diese Website von Nate Silver, den Statistiker, der immer Wahlprognosen macht, sehr, sehr gute Wahlprognosen, und der da geht es viel um Polling, da geht es auch viel um welche Entscheidungen haben sich traditionell wann, wie auf welche Zustimmungswerte ausgewirkt und so weiter und so fort. Auf dieser Ebene wird viel diskutiert. Was ich sehr empfehlen kann, ist der FP's Editors Roundtable. Das ist von Foreign Policy. Das Magazin Foreign Policy ist ein sehr renommiertes Magazin, das von allen Leuten in den USA gelesen werden, die irgendwas mit Außenpolitik zu tun haben. Das ist David Rothkopf, ist der eigentlich so Chef-Editor, und der macht mittlerweile seit Trump zweimal die Woche, vorher einmal die Woche, einen Roundtable, also das heißt so ein Panel, das auch sehr humorvoll und unterhaltsam ist, mit sehr, sehr, sehr klugen Leuten, die mit sehr, sehr viel Erfahrung in, sag ich mal, Foreign Policy sich auskennen und dort auf einem sehr, sehr hohen Niveau diskutieren. Seit Trump ist das schon ein bisschen zu einer Shitshow verkommen, insofern, dass sie halt eigentlich nur noch sich die ganze Zeit vor den Kopf fassen, was dort passiert in der Hinsicht.
Mhm.
Aber es ist trotzdem sehr hörenswert und es ist sehr, sehr, es ist auf sehr hohem Niveau und es macht Spaß zu hören. Der Political Nerdcast ist von Politico, der Website Politico. Nerdcast, also Nerd in dem Sinne, dass es Politik-Nerds sind, die sich sehr, sehr gut mit der amerikanischen Politik auskennen, die sich sehr, sehr reingenerdet haben in die vergangene Politik und die ja eigentlich mehr oder weniger die aktuellen Ereignisse rund um amerikanische Politik behandeln, nicht nur Trump, sondern auch zum Beispiel Congress. Wie geht's den Demokraten? Was machen die? Wie sind die gerade drauf? Und so weiter und so fort. Auch sehr hörenswert und sehr gut informiert. Ezra Klein Show habe ich schon vorhin ein bisschen angedeutet. Also die Vox.com ist diese sehr liberale Webseite, News-Webseite mit guten Hintergrundberichten, und Ezra Klein ist dort, ich weiß nicht, ist er da Chefredakteur? Auf jeden Fall ist er da irgendwie auch Redakteur, und der hat seinen eigenen Podcast, die Ezra Klein Show, und der hat wirklich sehr, sehr spannende Gäste immer wieder. Also das kann ich nur sagen. Also der hat, er lädt sich immer sozusagen einen Gast ein oder eine Gästin und diskutiert mit ihm oder ihr die aktuellen Sachen. Die letzte Folge war zum Beispiel auch wieder total interessant. Das war die Autorin von den beiden Atlantic-Stücken über Kellyanne Conway, die ich gerade auch so zusammengefasst habe in dem Podcast. Die hatte er zu Gast und hat mit ihr über Kellyanne Conway hauptsächlich geredet. Relativ neu bei mir ist Pod Save the World, von dem wunderschönen Label, das nennt sich Crooked Media. Ist relativ neu, glaube ich. Also es ist halt sozusagen noch während der Kampagne oder nach der Kampagne von Hillary Clinton gestartet. Es ist ein Podcast von einem Foreign Policy Mitarbeiter, ich glaube auch aus dem National Security Council von Obama, aus der Obama-Regierung, also ein ehemaliges Obama-Regierungsmitglied, ein Staff von Obama, der jetzt anfängt, im Endeffekt seine gesamten alten Kollegen zu interviewen. Also er holt jetzt sozusagen die ganzen Leute, die unter Obama in der Außenpolitik, vor allem auch in der Sicherheitspolitik, irgendwie eine Rolle gespielt haben, und interviewt die über ihre Rolle, beispielsweise mit dem Kuba-Deal oder mit dem Iran-Deal, wie das halt genau war. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler, sehr, sehr tiefer Einblick in sozusagen neuere Weltgeschichte, was dahinter steckt. Und natürlich gibt es auch immer wieder Seitenhiebe auf Trump. Sehr spannend war die letzte Folge, da hatte er ausnahmsweise mal nicht ein ehemaliges Obama-Regierungsmitglied eingeladen, sondern Glenn Greenwald, den wir alle kennen, der sich zu Wort gemeldet hatte, nachdem er einen Podcast gemacht hat mit einem ehemaligen National Security-Mitarbeiter, der sehr, sehr ich sag mal so, eine nicht so gute Meinung von Edward Snowden hatte. Und daraufhin hat Glenn Greenwald da auf Twitter gemeckert und dann hat er ihn aber einfach eingeladen, was ich eine ziemlich coole Aktion fand. Und da gibt es jetzt sozusagen eine Folge, wo sich ein ehemaliger National Security Mitarbeiter von Obama mit Glenn Greenwald über die Snowden-Enthüllung unterhält. Das super spannend ist, weil das halt wirklich die zwei unterschiedlich Perspektiven, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, da irgendwie aber sich an einen Tisch setzen und auf eine, sag ich mal, sehr, sehr gute, transparent nachvollziehbare Weise ihre Ideen zu oder das Erleben der Snowden Revelations nochmal wieder durchkauen. Und das ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr geiler Podcast. Ich würde dann noch mal ganz kurz, das ist jetzt kein Podcast, aber ich habe zu meinen Recherchen zur Alt-Right habe ich mittlerweile eine, wie ich versprochen habe, eine Linkliste angelegt, die auf meinem Blog mspro.de zu finden ist. Also wenn ihr euch in das Thema Alt-Right einlesen wollt, das sind die ganzen Links, die ich gelesen habe, habe ich dort mal zusammengestellt. So, jetzt bist du dran, Max.
Okay, also Podcasts, wie gesagt, im Augenblick höre ich tatsächlich nicht viel mehr als The Daily. Ich habe mir jetzt gerade noch die Ezra Klein Show abonniert und was ich noch höre ist Hello Internet. Das ist von diesem CGP Grey Typen ein Podcast, ist einfach im Wesentlichen ein Quatsch-Podcast. Also es ist ganz unterhaltsam gemacht, weil er halt so vielen Themen eine gute Meinung hat. Ist jetzt ein relativ unkoordinierter Podcast. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen wie unserer. Höre ich sehr gerne. Hat jetzt schwer ein Thema. Ansonsten würde ich jetzt mich eher auf meine YouTube-Subscription-Liste mal verstärken. Die ist jetzt sehr lang. Ich gehe sie jetzt einfach mal von oben nach unten durch und pick mir die paar Sachen raus, die ich spannend, die ich erwähnenswert finde. Also zum einen CGP Grey hat ein paar großartige Erklärvideos. Sehr unterschiedlicher Aufwand eben. Es gibt halt dieses Rules for Rulers Video, das eine zweiteilige Serie, glaube ich sogar, ist. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, aber da kann man sich rückwirkend alles angucken, was der gemacht hat. Sind sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Sachen dabei, sehr augenöffnende Sachen und teilweise, ich werde auch immer mehr zu einem Landkarten-Nerd, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich dann eine Frage des Alters. Mittlerweile fange ich auch an mit Kartenprojektionen und sowas, mich tatsächlich so ein bisschen zumindest eine Meinung zu haben, was ich vorher nie gedacht habe. Was haben wir noch? Every Frame a Painting ist ein YouTube-Channel über
Kunst?
Über Film. Also wo er Filme analysiert und sehr ausführlich dann darüber erzählt und sozusagen und eine Perspektive auf Film und was hat der Regisseur damit erzählen wollen. Ich finde sie sehr, sehr unterhaltsam gemacht, gucke sie alle durch die Bank weg sehr, sehr gerne. Man sieht halt auch immer viel aus Film. Dann habe ich abonniert Full Frontal with Samantha Bee. Das ist Samantha Bee, die war im Daily Show Team dabei, als das noch Jon Stewart gemacht hat. Hat jetzt ihre eigene Show auf TBS, sehe ich jetzt hier gerade. Und ist halt so eine dieser Comedy-Shows, die sich über Trump lustig machen, gibt es ja durchaus einige von, ist eine der härteren, also eine der zuschlagenderen. Und dann habe ich hier noch Jay Smooth. Über den habe ich auch schon mal öfters mal erzählt. Der hat dieses Blog Ill Doctrine und hin und wieder macht er da mal der ist Hip-Hop-Produzent, glaube ich. Und er hat halt mal dieses TEDx-Vortrag gehalten mit einem A Little Bit Racist sozusagen über Rassismus und sowas. Und er macht leider viel zu wenige davon, aber hin und wieder hält er einfach mal sein Gesicht in die Kamera und erzählt seine Meinung zum Thema. Und selbst bei Themen, wenn es um irgendeinen Hip-Hop-Star geht, von dem ich noch nie gehört habe, Ich find seine Meinung eigentlich zu jedem Thema interessant, weil er auch sozusagen immer natürlich erzählt, wie er dazu gekommen ist. Dann gibt es so Sachen wie kurz gesagt, in a nutshell, das ist, keine Ahnung, warum das auf Deutsch ist eigentlich, warum der Channel Deutsch heißt, wo so naturwissenschaftliche Phänomene erklärt werden.
Auf Englisch oder was?
Auf Englisch, ja, auf Englisch. Okay. ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen deutschen Kanal, ich weiß es nicht. Sie sagen auf jeden Fall immer perfekt kurz gesagt. Insofern habe ich das Gefühl, vielleicht ist das so, dass die irgendwie auf Deutsch angefangen haben, dann irgendwann mal festgestellt haben, so gut funktioniert es nur, wenn man es auf Englisch macht, und dann haben sie es halt auf Englisch gemacht oder irgendwie sowas. Würde mich mal interessieren. Late Night with Seth Meyer lasse ich jetzt mal kurz weg. Das ist auch hier eine, auf NBC kommt der, auch so eine Late Night Show, die sich über Trump lustig machen. Was habe ich hier noch so? Nerdwriter ist auch so ein bisschen philosophisches Erklär-irgendwas, nutzt sich leider ein bisschen schnell ab. Dann erzähle ich ja nochmal einen von Leuten, die ich persönlich kenne. Queer Morma heißt das. Die wohnen hier, das sind Freunde von Diana oder von uns, die auch eine Tochter haben, die halt ein lesbisches Paar sind und darüber erzählen, wie sie zusammen ihre Tochter großziehen. Und
das ist spannend.
Das ist, also es ist einfach, ist teilweise süß, ist teilweise wahnsinnig. Es gibt ein, das müsste jetzt, es gibt ein Video, wo sie quasi fast bei der Geburt dabei waren. Und so, aber auch so Fragen wie zum Beispiel, das Kind hat keine zwei Mamis, was ich dachte, was ich da halt so, davon wäre ich ausgegangen, dass sozusagen, also bezeichnen sich halt beide als Mutter und sind sie
aber. Sich aber beide als Vater.
Nee, eine ist Mami und die andere ist halt sozusagen eine
Daddy.
Sie ist halt Eltern, aber sie ist nicht die Mutter. Ah. Also sie hat kein Wort dafür und das ist ganz klar, wenn über Mami gesprochen wird, dann ist das die eine von den beiden.
Okay.
Und das war sehr lustig. Die waren hier nämlich mal bei uns zu Gast. Also die haben, es gibt hier so eine Babysitting-Koop sozusagen. Ich passe auf dein Kind auf, dafür passt du auf mein Kind auf. Und da war deren Tochter hier. Und und ist halt von der Nichtmutter abgeholt worden. Die hat auch gesagt, ja, wir gehen gleich runter zu Mami. So, es ist halt, und sowas erklären sie da halt so ein bisschen, woher das kommt und sowas. Dann gibt es sowas wie Scienceum oder SciShow oder sowas. Gibt's halt Smarter Every Day. Smarter Every Day ist noch ein ganz großartiger Podcast. Ist von einem Texaner gemacht, der bei der NASA arbeitet und irgendwie es schafft, nebenbei noch ziemlich gute, ziemlich unterhaltsame Wissenschaftsvideos zu machen. So aus dem Hinterhof.
Also ist halt auch nur eine Behörde.
Ja, der wird auch nicht mehr lange Geld dafür haben, hier nebenbei so
wahrscheinlich
dieses Zeug zu machen.
Dann wahrscheinlich für Elon schuften bald.
So, dann habe ich hier The 8-Bit Guy.
Kann ich kurz mal nochmal aufs Klo?
Dann gehe ich aufs Klo, dann erzähle ich ja alleine vor mich hin. The 8-Bit Guy, ein glatzköpfiger Typ, der über alte Technik erzählt, und zeigt, ich weiß nicht, was da noch passt zu dem Thema, ist Techmoan, also T-E-C-H-M-O-A-N, der auch, der macht so oft Kamera-Reviews und sowas, was also so für so Dashcams und sowas, und aber er bespricht halt auch obsolete Technik und erzählt dann über irgendein Audioformat, also über irgendein Tape-Format, von das irgendwann in den 70ern mal gab, von dem ich noch nie was gehört habe oder sowas. Und manchmal finde ich es langweilig, aber es ist so, kann man sich, wenn man gerade mal nicht so viel zu tun hat, dann kann man das, oder gerade nicht so aufmerksamfähig ist, dann finde ich das irgendwie ganz unterhaltsam. Vox haben wir ja schon mal hier, Ezra Klein gerade erwähnt, sein Podcast. Ich finde Vox, die Webseite, finde ich, naja, oft ein bisschen zu clickbaity und so ein bisschen, also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was so die Sachen angeht. Der YouTube-Kanal von denen ist sehr, sehr großartig. Die machen sehr viele Videos, die dann viele von denen einen sehr viel längeren, also für einen längeren Zeitraum angelegt sind, relativ viel Aufwand drin steckt, zeitloser sind, nicht so stark politisch, sind natürlich auch viele Sachen politisch, und oft großartige Sachen dabei. Das ist, da sieht man mal, dass bei YouTube die Monetarisierung doch anders funktioniert als im geschriebenen Bereich. Vsauce ist, Gott, wie erklärt man das? Ich sag mal so, guckt euch eine Folge an. Entweder ihr mögt es oder ihr mögt es überhaupt nicht. Ich mag die meisten Folgen sehr gerne. er redet über Technik, über Philosophie, über Wissenschaft, über und kommt von einem Thema aufs andere. Hart durchgeskriptet, keine Sekunde spontan davon, aber ich finde es interessant. Ich finde es einfach eine sehr interessante Show. Und dann,
du musst mir wirklich dann nochmal eine Liste schicken mit den ganzen.
Schade, dass wir hiervon keine Aufnahme haben, die du dir dann anhören könntest, der Einfachheit halber.
Ja, ich muss das schon wieder ganzen Scheiß nochmal hören. Oh Gott, ja, okay, ich mach.
Nein, muss es.
Schon okay, ich höre es mir morgen alles nochmal an.
Dann habe ich hier noch Very Dream. Dessen YouTube-Kanal ist eigentlich ziemlich schlecht. Ich erwähne jetzt aber trotzdem, weil das ist. Brett Victor heißt der Macher, der hat lange bei Apple gearbeitet, ist ein UI und UX-Experte und wahrscheinlich einer der besten überhaupt und hat zum Beispiel was ich ganz großartig fand, eines seiner besten Videos, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt auf YouTube ist oder nur auf seiner Webseite, Stop Drawing Dead Fish heißt das. Das ist so, wenn man im Softwareentwicklungsbereich arbeitet und ein bisschen Verständnis und ein bisschen Interesse an seinen Usern hat, ist das ein ganz, ganz großartiges Video. Wo er so.
Ich habe mich jetzt bei meinem Podcast nur auf so politische Sachen
beschränkt. Ach so. Nee, ja. hab ich überhaupt nicht. Ich hab gar nicht so irre viel politisches Zeug dabei. Okay. Politische Sachen lese ich meistens. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, also stimmt eigentlich eine lustige Aufteilung. Ich lese sehr viel über Politik, aber dann so, wenn ich was gucke, dann meistens über, nicht meistens, aber oft über andere Themen.
Ist halt wirklich auch, ich glaube ehrlich gesagt, so, dass das Videoformat so jetzt nicht besonders viel Mehrwert für so politische Inhalte hat, oder? Ich meine, oder eher selten.
Kommt drauf an, für was für politische Inhalte? Also wenn du
politische Inhalte sind mal sehr abstrakt halt einfach.
Ja, aber wenn du irgendwas hast, was man gut durch Grafiken unterlegen könnte oder so.
Gut, also so ein richtiges Erklärbär-Video.
So ein richtiges Erklärbär-Video. Ja, ich glaube auch, dass es in vielen solcher Fällen, also es gibt ja relativ viele von diesen Sachen, die wahrscheinlich als Podcast ähnlich gut funktionieren würden wie als Video. Also sei es eben angefangen bei Hello Internet, die einen YouTube-Kanal haben, aber die auf deren Videostream nicht zu sehen ist. Also da ist irgendwie eine Animation von einer Straße, aber das war's auch. Und du hast halt nur die Audiospur. Aber du hast halt auch relativ viele von diesen YouTube-Videos, wo halt irgendein Typ, was halt auch billig zu produzieren ist, ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, wo halt irgendein Mensch steht vor einem Bluescreen und erklärt ein paar Sachen und hin und wieder wird mal ein bisschen Stockfotografie hinten eingeblendet. Funktioniert aber trotzdem. Also es ist so für so 5 Minuten ist es doch was anderes, wie man einfach so, es funktioniert trotzdem gut. Also es ist, wenn es gut gemacht ist natürlich. Ja, und
das ist dann halt wieder richtig viel Aufwand dann, also so in der Produktion.
Für ich weiß gar nicht, ob das, also es sind.
Das ist schon aufwendig. Also diese ganzen Grafikgeschichten, super aufwendig.
Nee, wie gesagt, ich meine, also was ich bei vielen sehe, ist, dass die machen dann wahrscheinlich fast jeden Tag ein Video und dann hat man eine grobe Ahnung, wie viel Aufwand das ist und Typ steht da, erzählt, im Hintergrund hast du irgendwie, hat ein Stock-Image-Account. Das sieht man auch, also oft ist es auch gar nicht, oft reicht es auch, um sozusagen deine Aufmerksamkeit voll, also bei mir, wenn ich Podcast höre, passiert halt relativ häufig, ich habe jetzt mal geklatscht, damit den Leuten, denen das schon passiert ist, damit die das wieder aufwachen, nämlich, dass ich so in meine eigene Gedankenwelt abgleite. Und, okay, ja. Und damit ich, was ja auch okay ist, dann komme ich manchmal wieder und das ist ja auch für viele Leute ein Teil des Charmes von Podcasts und so weiter und so fort. Aber wenn ich Aufmerksamkeit halten will, ist es für mich durchaus gut, wenn auch das Auge mit beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist einfach alles. Ansonsten würden die, glaube ich, viele von den Sachen tatsächlich exakt genauso gut als Podcast funktionieren. Aber ja, das ist halt, wie es ist. So.
Ja, cool. Dann haben wir doch jetzt irgendwie noch ein bisschen Mehrwert geliefert. Endlich können die Leute mal endlich was Anständiges hören und nicht immer dieses bescheuerte WMR.
Genau. Also, bis zum nächsten Mal, wenn dann wieder die Trump-Show ist.
Stimmt, die Trump-Show ist jetzt unser neuer Slogan.
Trump.
Oh Gott. Irgendjemand muss den Job ja machen.
Ne? die Medien übernehmen ja nicht. Ansonsten berichtet ja echt keiner über Trump.
Genau.
Niemand redet über Trump. Das sind diese Lügenmedien. Er ist Präsident und kaum jemand weiß es überhaupt.
Ja, aber ich meine, ja, Aber das ist auch wirklich das, womit ich mich momentan, ehrlich gesagt, das ist halt einfach so, ich beschäftige mich damit. Es ist einfach so.
Man muss ja auch, also das muss ich aber auch sagen.
Dieser Podcast ist einfach über das, also jedenfalls von meiner Seite aus, über das, womit ich mich beschäftige.
Also bei mir ist es so, dass ich in diesem Podcast nur mit Themen rede, von denen, mit denen ich mich nie beschäftigt habe.
Eben, genau. Das ist doch immer nur so, das macht man doch einen Podcast.
So macht man auch was. Nee, aber was ich halt, das Trump funktioniert auch für seine Gegner ganz gut. Es ist halt, er hat halt eine gewisse Faszination, die halt auch, also ich meine, wenn man den noch geil finden würde, dann wäre es, kann ich schon verstehen, warum man dann so an ihm klebt.
Du, ganz ehrlich, ne? Ich bin ja momentan, also diese Reihe, die ich mache, die macht mir ja so viel Spaß. Also ich bin ja eigentlich Vollzeit eigentlich dabei und schreibe diese Texte. Das ist ja richtig viel Text so und jede Woche irgendwie einen Text raushauen.
Ja. Yeah.
Aber es macht mir so viel Spaß auch. Also ich sag mal so, der Punkt ist, was mich an Trump nur so wirklich nervt, ist halt diese tägliche Berichterstattung, also dieses tägliche Hinterherrennen hinter jedem Furz, den er gelassen hat, so, ja. Und ich glaube, erstens, also das zermürbt einen und zweitens führt das auch zu nirgendwo hin, was ich meinte vorhin zu dir, also dass ich glaube, dass Trump nicht das Interessante an Trump ist, sondern an Trump ist dieses ganze ihn fütternde System interessant. Und das ist das, womit ich mich beschäftige. Und das ist eine super gute Therapie, weil erstens beschäftigt man sich nicht so direkt mit Trump, sondern halt eher sozusagen so mit anderen Dingen, die auch interessanter sind, die auch komplexer sind als Trump. Trump ist ja auch eigentlich...
Die mehr Nährwert haben.
Ja, also Trump ist ja auch irgendwie eigentlich in 2 Minuten analysiert. Ja, also der ist ja nicht... Der ist ja selbst als Person...
Er könnte es in einer Minute.
Genau. Der ist ja nicht als Person interessant, ja, sondern interessant ist ja eigentlich eher die Tatsache, wieso jemand so erfolgreich sein kann.
Na doch, er ist auch als Person interessant. Das ist, also das muss ich wirklich sagen, ist was ich massiv interessant finde. Wie kann jemand mit so einer, also wie kann jemand immer noch so von sich überzeugt sein nach so einer Performance?
Ja, ja.
Aber ja.
Ja, okay, ja, klar. Also ja, so ja.
Also ist jetzt nicht dieses.
Was ich meine, ist halt, mir gibt es halt gerade viel zu verstehen, warum Trump und nicht Trump selber irgendwie hinterher zu hecheln und den neuesten Tweet zu begutachten. Natürlich mache ich das auch. Klar, es gehört dazu, aber irgendwie.
Das mache ich tatsächlich nicht. Ich lese keiner seiner Tweets.
Ja, also ich kriege die halt mit, ne? Also
ja, einen Teil davon kriege ich mit und dann lese ich irgendwo eine Analyse darüber.
Es ist halt schwer, seine Tweets nicht mitzukriegen.
Das stimmt. Aber ich folge ihm nicht oder sowas. Also das ist
nee, das tue ich auch nicht.
Oh Gott.
So schlimm ist es nicht. Aber ich folge aber ja diesem Washington Post-Account, der immer so seine Tweets korrigiert.
Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Trump.
Ja, genau. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder was anderes Interessantes.
Wir können uns ja mal vornehmen und dann krampfhaft probieren.
Wir wollten ja eigentlich auch mal über Yüksel reden, aber ist ja egal. Yücel heißt er, Yücel. Über den,
ach so, ja,
den,
stimmt, klar.
Deniz Yücel, der immer noch irgendwie in türkischer Gefangenschaft ist.
All das, wovon man hier Angst hat, das ist in der Türkei schon Realität.
Na gut.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich drücke auf Stop. Moment.